Dann begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Herrn Johannes Herber. Begrüße unsere Schwimmerin und Olympiateilnehmerin und auch Weltmeisterin von Doha, Angelina Köhler. Und auch den Radrennfahrer und Olympiateilnehmer, Herrn Theo Reinhardt. Ihnen alle ein herzliches Willkommen und vielen Dank für die an vorgesandten oder an uns gesandte Unterlagen, die wir an die Abgeordneten jetzt hier verteilt haben. Wir beginnen mit den Eingangsstatements, für die wir jeweils 5 Minuten vorgesehen haben pro Organisation. Die Redezeit wird in der Deckenampel ersichtlich sein. Und ich bitte immer mal den peripheren Blick nach oben zu haben. Herr Tabor, bitte schön, Feuer frei mit 5 Minuten Eingangsstatement.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich bin ja schon vor einem halben Jahr mal hier gewesen, um einen Ausblick auf die Olympischen Spiele zu geben. Dann bin ich umso lieber gekommen, um auch einen Rückblick zu liefern und würde gerne meine Eingangsworte auch mit einem ausdrücklichen Dank und einem großen Kompliment an die französischen Organisatorinnen und Organisatoren dieser Olympischen Spiele 2024 in Paris richten, weil ich glaube, dass wir alle nicht nur immer dran geglaubt haben, sondern tatsächlich auch erleben. Viele von Ihnen waren ja auch vor Ort oder zumindest am Bildschirm sehen konnten, dass Olympische Spiele, wie wir sie uns vorstellen, in einem mitteleuropäischen Land, in einer freien Gesellschaft zu einem echten Erfolgsmagneten werden konnten. Und diese Spiele in Paris, glaube ich, haben gezeigt, dass das nach wie vor geht. Und die französischen Organisatoren haben gezeigt, dass sie aus dem, was die Stadt Paris ohnehin schon bietet und was sie an Kulisse und letztlich auch an großartigen Bildern, Atmosphäre und Erlebnissen produziert haben, genau dieses Bedürfnis befriedigt haben, nachdem wir mehrere Auflagen in anderen Ländern hatten, in die wir mit größeren oder kleineren Sorgenfalten gefahren sind, endlich mal wieder Spiele, wie wir sie uns vorstellen, vor der eigenen Haustür. Ich glaube, dass die deutsche Olympiamannschaft, und ich würde meine Bilanz, die ich gerne ziehen möchte, in 2 Teile teilen, dass sie als Mission Paris einen großartigen Job gemacht hat. Diese Olympiamannschaft, wie sie aufgetreten ist, wie sie sich vor Ort präsentiert hat, wie sie in den Medien rübergekommen ist und wie letztlich auch unsere eigene Bevölkerung darauf reagiert hat, war ein Zeichen dafür, dass auch jenseits von Erfolg und Leistung ganz offensichtlich wertgeschätzt wurde, was dort in Paris abgeliefert, geleistet und tatsächlich auch an Erfolgen präsentiert werden konnte. Nie zuvor hat die deutsche Bevölkerung so intensiv vor den Bildschirmen oder so intensiv in den sozialen Medien eine Veranstaltung wie die Olympischen Spiele verfolgt. Und das gilt insbesondere von der Auftaktveranstaltung, von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele bis zur Abschlussfeier der Paralympischen Spiele. Und insofern, glaube ich, ist das ein herausragender Erfolg, der uns auch ein Beispiel sein kann. Ich möchte herausheben, dass neben sozusagen unserer Botschafterrolle als deutsches Team auch sozusagen unser Home of Team D, das deutsche Haus, das größte deutsche Haus ever gewesen ist und nicht nur eine sozusagen Anlaufstätte als Hospitality-Bereich, den man schon gekannt hat, sondern eben auch gleichzeitig, weil wir in einem Stadion gewesen sind, eine Fanzone bot, wo wir 50.000 Menschen, die in der ganzen Zeit da gewesen sind, eine Heimat geboten haben, um dem deutschen Team ihre Aufwartung zu machen und entsprechend Unterstützung zukommen zu lassen. Und wir hatten ein Team D Performance Hub, ein Athletikzentrum nur für die deutschen Athletinnen und Athleten, das sehr gut angekommen ist. Und dass insgesamt dieses deutsche Haus ein Wagnis war, das sich am Ende sehr gelohnt hat. Also diese Mission Paris ist nach meiner Vorstellung wirklich sehr gut gelungen, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte. Aber da kommen wir vielleicht bei hinterher in der Fragerunde auch noch mal dazu. Die sportliche Bilanz sieht etwas anders aus. Und ich will keinen Hehl daraus machen, dass wir, wenn man nur den olympischen Medaillenspiegel anschaut, nicht zufrieden sein können mit dem Ergebnis, mit dem wir zurückgekommen sind. Wieder 4 Medaillen weniger, 33 insgesamt, 12 Goldene darunter. Und das ist nicht das gewesen, was wir uns versprochen haben. Ich habe aber im Vorfeld, während der Olympischen Spiele und auch im Nachgang immer darauf hingewiesen, dass das Starren auf den olympischen Medaillenspiegel nicht den Ausschlag dafür geben kann, dass wir ein Abbild der Leistungsfähigkeit im deutschen Sport haben. Und deswegen will ich auch darauf hinweisen, dass wir Grund haben, anzunehmen und fest davon überzeugt zu sein, dass wir den Turnaround schaffen können, auch wenn es diesmal nicht funktioniert hat, weil ich an drei Beispielen deutlich machen will, weswegen wir positive Ansätze sehen, die auch jetzt schon in den Detailzahlen sichtbar werden. Erster Punkt, wir haben 12 Medaillen mehr gewonnen als beim letzten Mal. Zweiter Punkt, wir haben bei den Mannschaftssportarten so viele wie schon sehr lange nicht mehr qualifiziert gehabt. Alle haben das Viertelfinale erreicht, 4 von ihnen das Halbfinale und 3 sind mit Medaillen wieder zurückgekehrt. Und schließlich haben wir, was Top-8-Platzierungen anlangt, wieder eine Steigerung gegenüber Tokio erreichen können. 117 Top-8-Platzierungen. Und wenn sie nicht da wäre, hätte ich Frau Köhler zitiert, die mit Recht darauf hingewiesen hat, dass wir auch die Weltklasse-Platzierung nach den Medaillen wertschätzen müssen. Platz 4 ist eine Weltklasse-Leistung, Platz 8 ist es auch. Und es ist bemerkenswert, und das stimmt mich auch hoffnungsvoll, dass unter den 117 Top-8-Platzierungen, die wir insgesamt gehabt haben, 19 Sportarten, die Medaillen gewonnen wurden, eben auch viele sind, die 25 und jünger sind. Also wo deutlich wird, wir haben auch Potenzial für die nächsten Spiele. Insofern, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Meine Zeit läuft ab, ich sehe das sehr wohl. Wir haben Grund, unzufrieden zu sein, und wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, den Turnaround zu schaffen. Wir haben aber einige positive Aspekte mitgebracht, die dazu Anlass geben, auf dem Weg, den wir jetzt beschreiten, aktuell eine neue Leistungssportreform, Kernprojekte davon sind das Leistungssportgesetz, das Fördergesetz, die Agentur, und wir schicken uns ja auch an, eine Olympiabewerbung in Deutschland auf den Weg zu bringen. Diese drei Elemente brauchen wir sicher, um den Turnaround zu schaffen. Aber bei aller Unzufriedenheit über das Medaillenergebnis bin ich doch nicht unzufrieden über die Details, die ich gerade genannt habe, weil dort Potenzial für die deutschen Mannschaften 28 und 32 besteht. Und insofern müssen wir hart weiterarbeiten an den Dingen, die sich schon verbessert haben, wo wir aber noch nicht im Ziel sind.
Vielen Dank, Herr Dr. Tabor. An der Zeit müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Herr Marc-Oliver Löw, ich bitte Sie um Ihr Eingangsstatement.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, unser Fazit und den Rückblick auf Olympia vornehmen zu dürfen. Auch nochmal vielen Dank im Namen der Kolleginnen und Kollegen für die letzten 3 Jahre Unterstützung, die es uns ermöglicht haben, auch den Spitzensport dann so zu unterstützen im trainingswissenschaftlichen Bereich, wie es möglich war. Ich würde gerne einen Rückblick Richtung Paris wagen, aber auch schon einen kleinen Ausblick nach vorne. Und Olaf, ich hoffe, du siehst mir nach. Das ist jetzt die Perspektive des IAT auf trainingswissenschaftliche Punkte. Ich habe teilweise einen etwas kritischeren Blick darauf. Ich glaube, den brauchen wir auch. Und trotzdem finde ich den Eingang, wir durften es vor Ort auch erleben, tatsächlich gelungen, weil es waren runde, gute Spiele, auch aus deutscher Perspektive. Das glaube ich, wenn man mal die Medaillenbilanz außen vor sieht, kann man das tatsächlich so sagen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Ländervergleich anschauen, sind wir wieder einen Platz nach hinten gerutscht bei den Olympischen Spielen auf Platz 10. Ich glaube, zur Wahl gehört auch dazu, dass Russland nicht mit dabei ist. Das muss man in der Gesamtbewertung auch mit betrachten, dass wir eventuell keinen Top-10-Platz erreicht hätten. Wir haben bei den Nationenpunkten, wenn wir Platz 1 bis 3 bzw. 4 bis 8 zusammennehmen, das gleiche Ergebnis wie in Tokio erzielt. Und die Medailleneffizienz ist von knapp 7% auf 6% zurückgegangen. Das sind eben auch Fakten, die man in den Blick nehmen kann und muss. Wir sehen auch, dass Top-Nationen, die in den Medaillenspiegel vor uns sehen, in den Top 10 der medaillenträchtigen Sportarten entsprechend viele Medaillen holen. Dort sind wir gar nicht vertreten. Wir sind erst im Kanu mit 6 Medaillen die erfolgreichste Sportart. Aber das ist keine Top-10-Nation, was die Medaillenträchtigkeit der Sportarten betrifft. Das heißt, hier kann man schon über einen Handlungsbedarf, eine Fokussierung nachdenken, auch was die Strategie betrifft. Die Spielsportarten sind angesprochen worden. Die waren diesmal sehr erfolgreich, was Qualifikation, aber auch was die Medaillenplätze betrifft. Aber auch hier muss man, wenn man die ganze Wahrheit betrachten will, mit in den Fokus nehmen, was ist Verbandsleistung, was ist von den Profivereinen mit organisiert, wo sind die Sportlerinnen und Sportler zugange, ist es teilweise in Deutschland, auch im Ausland. Da gehört, glaube ich, eine differenzierte Betrachtung dazu, um das auch wirklich einschätzen zu können. Und aus trainingswissenschaftlicher Perspektive, aus IAT-Sicht, muss ich ganz klar sagen, dort, wo die Zusammenarbeit mit den Verbänden gut läuft, wo wir wirklich ein funktionierendes Trainer-Berater-System haben, wo wirklich auch ein Miteinander auf Augenhöhe, auch fachlich gesehen, mit dem Wissenschaftskoordinator, mit dem Sportdirektor, mit den Trainerinnen und Trainern stattfindet, wie im Kanu, wie im Tischtennis, wie im Schwimmen, Triathlon, Handball und Judo, dort sind wir leistungsfähig. Das sieht man auch und häufig auch in der Medaillenbilanz oder in den Erfolgen. Überall, wo eben die ganze Planung der Forschungsthemen, der Entwicklungsthemen, aber auch das priorisierte Vorgehen zu bestimmten Themen nicht so gegeben ist in den Sportarten, ist auch unsere Leistungsfähigkeit nicht so gegeben. Das heißt aber auch als klarer Faktor und für den Blick nach vorne, wir brauchen dringend qualifiziertes Personal auf Trainer-, Vico- und Sportdirektoren-Positionen, aber auch bei uns im Haus als Wissenschaftler, die das mitbegleiten können. Das muss man auch ganz klar sehen. Wir haben bei ungefähr 50% der Medaillen im olympischen Sport durchaus Anteile mit den trainingswissenschaftlichen Leistungen, wobei ich dieses Medaillenzählen ehrlich gesagt nicht in den Vordergrund stellen will, sondern es geht um die Leistungen, die im Vordergrund stehen. Wir haben aber auch mit dem DOSB gemeinsam im Jahr 2023 es angestoßen, mit den OSPs, mit den Verbänden eine Olympia-Analyse auf den Weg zu bringen, Olympia-Zyklus-Analyse. Und da muss man leider konstatieren, wir haben die Planung für LA inhaltlich abgeschlossen. Die Sachen werden jetzt geschrieben, haben aber keine Analyse gemacht bis jetzt. Die kommt im Frühjahr. Das ist grundsätzlich gut. Aber hier müssen wir, glaube ich, dringend über Zeitschiene und andere Dinge nachdenken, weil das in dem Prozess, auch dem personellen Änderungsprozess nach Olympia, nicht unbedingt zuträglich ist, wenn wir über zukunftsträchtige Themen, Erkenntnisse von Olympia sprechen, die wir dann in den nächsten Zyklus mit einfließen lassen wollen. Und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir im Rahmen dieser Olympia-Zyklus-Analyse es hinbekommen, dass wir gemeinsam über alle Grenzen, DOSB, IAT, FES, OSP, Universitäten, Themen identifizieren von den Verbänden, die dann auch mit klaren Rollen und Themen zugeordnet werden, sodass auch Rollenklarheit im System herrscht. Weil ich glaube, da ist noch relativ viel auch Reibungsverluste, wo wir nicht so zielführend vorankommen, dass wir wirklich auch die Verbände aus dem trainingswissenschaftlichen Bereich unterstützen können. Wir im IAT haben es jetzt so gemacht, wir haben tatsächlich nach dem Prinzip, in welchen Bereichen sind wir leistungsfähig mit den Kompetenzen, die wir haben, wo sind die Zusammenarbeit mit den Verbänden gut, der AGE, der WVLAG Vorschläge und auch gerade für den nächsten Zyklus, wo wir in die Sportarten reingehen wollen mit einer Betreuung, das Ganze auch selbstkritisch beleuchtet. Da bin ich sehr dankbar für den guten Austausch mit der WVLAG und wir schauen mal, wie die Ressourcenentscheidung jetzt ausfällt für den nächsten Förderzyklus. Aber das bedeutet eben auch, dass wir die Forschungsstrategie überdenken, dass wir auch übergreifende Projekte, Verbundprojekte machen, wo eben verschiedene Sportarten davon profitieren sollen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, sich da mehr zu öffnen. Und am Ende ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass wir eine klare Strategie formulieren, dass wir eine Leistungsfokussierung haben, dass wir die Qualität der Ausbildung des Leistungssportpersonals in den Augenschein nehmen und dass wir eben tatsächlich eine klare Analyse mit entsprechender Rollenzuteilung finden und das Ganze bei einer dauerhaft gesicherten Finanzierung für das Gesamtsystem. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Danke.
Perfekt. Punktlandung. Ich bitte Herrn Nitsch um sein Eingangsstatement.
Vielen Dank, dass wir uns heute hier als FES äußern dürfen, zurückblicken auf die Spiele in Paris und im Nachgang dann auch Ihre Fragen beantworten zu können. Ich möchte mich einleitend nochmal im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei den Playern in Politik, Verwaltung, Sport und Verwaltung bedanken, dass sie unsere Arbeit derartig unterstützt haben, weil nur so können wir entsprechend für Team D arbeiten. Und danke auch an die Olympischen Spitzenverbände, mit denen wir einen hervorragenden Austausch haben. Ich möchte kurz zurückblicken auf die letzte Sommerolympiade und auch ein bisschen in Richtung Los Angeles schauen. Die Vorbereitungszeit der Spiele, wie alle wissen, war etwas verkürzt von 4 auf 3 Jahre. Und ich möchte es auch noch mal erwähnen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen sich wechselhaft gestaltet haben. Wir haben im Jahr 2022 im parlamentarischen und ministeriellen Verfahren einen Aufwuchs erhalten. Es hat uns geholfen, Finanzierungslücken zu schließen und die Möglichkeiten für den Sport zu erhöhen bei uns im Haus. Es war sehr positiv, aber bereits Mitte 2023 wurde uns mitgeteilt, dass extreme Kürzungen ins Haus stehen. Und wir mussten uns also darum kümmern, diese abzuwehren mit Erfolg, wie Sie wissen. Danke auch nochmal an alle, die hier im Raum sind, das zu verhindern. Die Arbeit für die deutschen Spitzenverbände umfasst üblicherweise die Geräteentwicklung, die Messtechnikentwicklung und die Betreuung der Teams direkt bei Training und Wettkampf. Und wir haben uns in den Sportarten Kanu, Radsport, Rudern, Segeln, Triathlon und Schwimmen eingebracht. Bevor ich auf die Ergebnisse nochmal aus Sicht des FES eingehe, kurzes Zitat von der BMI-Webseite, worum es eigentlich geht. Der Erfolg im Spitzensport misst sich an fair gewonnenen Medaillen. Ich denke, das muss im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Insofern waren die Spiele für uns in Paris bezogen auf unser Institut ein Erfolg im Vergleich zu Tokio 2020. Wir haben die absolute Zahl an Beteiligung von Medaillen erhöhen können von 10 auf 11. Es ist, muss ich dazu sagen, im Sommer traditionell bei uns immer noch ein wenig weniger als im Winter. Und relativ innerhalb des Team Ds waren wir an, statt an 25% wie in Tokio an 33% der Medaillen beteiligt. Das halten wir für ein sehr ordentliches Ergebnis. Aber dieses positive Fazit zeigt eben, dass gezielt eingesetzte finanzielle Mehrmittel auch zu mehr Medaillen führen können. wenn man das entsprechend gestaltet. Und es unterscheidet sich eben im Fazit von dem, was im Sportfördergesetz unter der Überschrift Problem und Ziel zu lesen ist. Dass es also insgesamt in Deutschland nicht gelungen ist, mit gestiegenem Mitteleinsatz mehr Medaillen zu holen. Wir haben ganz klare Erwartungen an die Entscheider in Politik, Verwaltung und Sport. Wenn es in Richtung Los Angeles geht mit der Zwischenstation Cortina und Mailand. Wir benötigen eine sehr kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des Hochleistungssports in Deutschland, weil gemessen an der Medaillenausbeute kann man sehen, dass wir von Barcelona 1992 bis ins Jahr Paris 2024 auf ein Drittel der Medaillen angekommen sind. Und ich denke, das kann uns als unser, und wir sehen uns, denke ich, alle hier im Raum als eine Sportnation, das kann uns nicht befriedigen. Hier ist Handlungsbedarf. Umso mehr arbeiten wir derzeit an einem, erstmalig an einem Sportfördergesetz und einer Sportagentur. Aber positive Ergebnisse, die im Kern mehr Medaillen erbringen müssen, werden wir nur haben, wenn die negative Gesamtentwicklung kritisch bewertet wird und die Ziele der Reform, Athletinnen und Athleten aufs Podest zu bringen, wirklich im Zentrum der Erwartungen steht. Wir erwarten insbesondere von den genannten Playern eine durchdachte Spitzensportstrategie, die bisher fehlt. Und auch, ich denke, bei Athleten Deutschland konnte ich es lesen, dort wurde es auch gefordert. Und deren Umsetzung dieser Strategie muss eben von der Agentur und dem Sportgesetz sichergestellt werden. Von mir persönlich habe ich eine wesentliche Forderung, die mag sehr einfach klingen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zum Erfolg beiträgt. Wir müssen uns bei Maßnahmen, die wir umsetzen im Hochleistungssport, die Frage stellen, trägt eine Maßnahme zur Erhöhung unserer Medaillenchancen bei, dann sollten wir es tun. Wenn wir klar erkennen, sie tragen nicht dazu bei, dann müssen wir es wirklich lassen. Zum Abschluss freue ich mich auf Ihre Fragen und ich möchte aber die Gelegenheit noch mal nutzen, darum zu werben, dass der Haushaltsausschuss in den Tagen, die jetzt vor uns liegen, entsprechende moderate Mittelerhöhung vornimmt für unseren Trägerverein, damit wir gestiegene Projektkosten im Jahr 2025 entsprechend kompensieren können, damit unsere Leistungsfähigkeit für die Sportler, wie sie auch hier neben uns sitzen, auch in der Zukunft erhalten bleibt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte Herrn Herber, Frau Köhler, Herr Reinhardt, bitte mich einteilen, um Ihr Eingangs zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben das Statement aufgeteilt. Angelina wird beginnen, Theo wird dann folgen und bitte um Nachsicht, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert.
Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir bedanken uns auch im Namen für deutscher Staatener Athletinnen und Athleten für die Einladung in Ihren Ausschuss, um über unsere Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Paris berichten zu dürfen und Impulse für ein zukünftiges Spitzensportsystem zu geben. Nachdem ich in Tokio wegen einer Corona-Infektion leider aussetzen musste, konnte ich mir dieses Mal endlich meinen Traum von Olympia erfüllen. Das Deutsche Haus in Paris war wie eine kleine Heimat inmitten des ganzen Trubels. Die Atmosphäre war großartig und die Unterstützung der Fans war überwältigend. Mein ganz persönliches Highlight war aber definitiv die Dachterrasse des Deutschen Hauses, wo manchmal auch der ein oder andere Snack zu finden war. Ein großes Dankeschön an meinen Verband, den DSV, für die hervorragende Vorbereitung und an den DOSB für die Organisation und Betreuung. Dank der vielen Ansprechpersonen und des Awareness-Teams haben wir uns stets bestens unter Schutz gefühlt. Mein Dank gilt auch der Bundeswehr, denn durch die Sportförderstelle kann ich mich voll auf meinen Sport konzentrieren. Unter den besten 4 Athleten der Welt in meiner Disziplin zu landen, ist aus meiner Sicht eine Riesenleistung, auch wenn die verpasste Medaille natürlich schmerzt. Alle, die einmal Leistungssport gemacht haben, wissen, dass man immer mit dem Ziel zu gewinnen antritt und in erster Linie um eine Medaille kämpft. Umso schwieriger ist es, die Medaille an einer Athletin zu verlieren, bei der ein Dopingverdacht im Raum steht, von dem die WADA offenbar Kenntnis hatte. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die die Strapazen des globalen Doping-Kontrollregimes aus Überzeugung für einen sauberen Sport auf sich nehmen. Ich werde sicherlich noch mal die Gelegenheit haben. Für andere, die am Ende ihrer Karriere stehen, ist der entgangene Lebenshöhepunkt aber unwiederbringlich. Für die klare und zügige Positionierung der Bundesregierung in dieser Angelegenheit sowie die vertiefte Befassung Ihres Ausschusses mit dem Sachverhalt bedanken wir uns. Karriere im Spitzensport sind kurz und mit erheblichen Risiken verbunden. Deshalb ist es für mich auch wichtig, den Athleten frühzeitig eine solide Grundlage für das Leben nach dem Sport zu ermöglichen. Aber eine duale Karriere zu meistern, ist ein ständiger Balanceakt. Das Problem fängt schon in der Schule an. neben all den Wettkämpfen und Trainings gleichzeitig einen sehr guten Schulabschluss zu meistern, ist kaum machbar. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, meinen Wunschberuf als Sportlehrerin einer Förderschule konnte ich als Weltmeisterin nicht nachgehen, weil ich nicht den entsprechenden NC hatte, um zum Sportstudium zugelassen zu werden. Es ließ sich mit wenig Aufwand viel erreichen, zum Beispiel durch mehr Stipendien und Kooperationen zwischen Verbänden und Universitäten. Andere Länder machen es vor. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, welches im Reformbedarf im deutschen Sport aufzeigt. Daher begrüße ich die Idee, dass die Bundesregierung und Sie als Abgeordnete die Förderung und Gestaltung dieser Strukturen an eine professionelle Sportagentur übertragen wollen. Diese Agentur soll Entscheidungen treffen, die uns Athleten direkt betreffen, wie die Förderung für die Förderhöhe, für meinen Verband, die Anzahl der Stützpunkte und die Kadergröße. Mir ist wichtig, dass Athleten bei solchen weitreichenden Entscheidungen am Tisch sitzen und mitreden können. Wir kennen den Sport wie kaum sonst jemand. Wir leben ihn hautnah und wissen, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, um das Beste aus uns herauszuholen. Deswegen möchte ich hier klar machen, dass unsere Vertretung unabhängig und professionell sein muss. Ich bin Profischwimmerin und als solche möchte ich auch von Profis vertreten werden. Athleten Deutschland erfüllt diese Voraussetzungen und ich halte es für richtig, dass wir selbst entscheiden können, wer uns in den Entscheidungsgremien der Agentur vertritt. Sie haben die Chance, uns die notwendige Mitsprache in der neuen Agentur zu ermöglichen, damit wir nicht nur Adressaten von Förderleistungen, sondern auch echte Mitgliedsgestalter des Sportsystems sein können. Vielen Dank und ich übergebe an Theo.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich bedanke mich noch einmal recht herzlich für die Einladung hier in den Ausschuss und die Gelegenheit, unsere Anliegen hier zu teilen. Die Spiele in Paris waren bereits meine dritten Olympischen Spiele nach Tokio und Rio. Ich bin also, wenn man so will, ein alter Hase. Aber auch nach so vielen Jahren ist Olympia jedes Mal ein unfassbares, besonderes Erlebnis und ein absoluter Höhepunkt für uns Sportler, Sportlerinnen. Nach einer intensiven Vorbereitung und vielen Trainingslager sind wir in absoluter Topform in Paris an den Start gegangen. Doch manchmal kommt es anders als erwartet. Im Finale stürzte ich früh und schwer, einen Schlag, von dem wir uns im Rennen leider nicht mehr erholen konnten. Auch wenn die Enttäuschung aktuell noch tief sitzt, wissen wir, dass solche Rückschläge zum Sport einfach dazugehören. Aber wir wissen auch, wie hart wir über Monate und Jahre für diesen Moment gearbeitet haben. Darauf sind wir unglaublich stolz. Ich will mich an dieser Stelle bei meinem Verband, dem Bund Deutscher Radfahrer, für die idealen Rahmenbedingungen für mein Training bedanken und beim DOSB für die sehr gute Organisation und Betreuung rund um Team D. Nach den Olympischen Spielen wurde viel über Medaillen und auch höhere Prämien diskutiert. Mir ist vor allem wichtig, dass die harte Arbeit, der Einsatz und die Entbehrung, die wir als Leistungssportlerin auf uns nehmen, gewürdigt werden. Bahnradfahren auf Weltniveau ist kein Hobby. Wir sind Profis. Das drückt sich aus in unseren Arbeitszeiten, in unserer Disziplin und in unserer Lebensführung. Das drückt sich aus in den hohen Erwartungen, die an uns gerichtet werden und die wir auch an unsere eigene Leistung richten. Mich motivieren der Wettbewerb und das Messen mit dem Besten der Welt. Nicht allein das Geld zählt. Ich habe das Glück, eine Sportförderstelle zu haben und ich bin der Bundeswehr sehr dankbar, dass ich mich dadurch nahezu komplett auf den Sport fokussieren kann. Mir ist aber bewusst, dass nicht allen Athleten über eine solche Möglichkeit verfügen. Sie befinden sich noch in der Ausbildung oder sind selbstständig und müssen ihre Absicherung selbst organisieren. Sie haben hohe Ausgaben für den Sport und können diese teilweise nur durch Zuschüsse ihrer Eltern stemmen. Mir ist deshalb wichtig, dass nicht nur über höhere Prämien, sondern auch über eine Mindestabsicherung diskutiert wird. Gleichzeitig möchte ich klarmachen, dass für mich allein der Leistungsgedanke zählt, in allen Bereichen. Investment in den Sport bedeutet Verzicht, um später mehr zu bekommen. Und wenn ich alles gebe, leiste, dann zahlt sich das in der Regel auch aus. Das sind meine Erfahrungen in meiner Karriere als Spitzensportler. Nichtsdestotrotz bietet das Sportfördergesetz die Chance, eine Absicherung für Athleten ohne Sportförderstelle zu verankern. Dies würde auch zur Wertschätzung und Anerkennung der Leistung beitragen und den Spitzensport für neue Talente attraktiver machen. Ich stelle aber immer wieder fest, wie die Anerkennung für Sport und seine Menschen in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit abnimmt. Ich kann Ihnen versichern, dass auch wir Athleten wollen, dass Deutschland international konkurrenzfähiger wird. Doch das kann nur funktionieren, wenn es den Menschen, die diese Erfolge ermöglichen, gut geht und für sie die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zähle ich die oft unbefriedigende Situation der Trainer ebenso wie die Erneuerung von Sportstätten. Das Beispiel Paris zeigt doch, welche Energien und Impulse Olympische Spiele in einem Land für den Sport als Ganzes freisetzen können. Dasselbe wünsche ich mir hier in Deutschland. Sollte es mit einer Bewerbung klappen, können mit dem Sportfördergesetz jetzt die Weichen für zukünftige Erfolge gestellt werden. Dafür müssen beide, Verbände und Athleten, gestärkt werden.
Ich würde mir wünschen, dass Sie diese Punkte in weiteren Überlegungen zum Gesetz berücksichtigen und bedanke mich für den Redeanteil.
Vielen Dank. Zeitlich sind wir ein bisschen drüber gelaufen, aber ich habe es bewusst mal weiterlaufen lassen, weil es doch auch zwei hervorragende Ausführungen waren. Wir haben uns in der Obleuterunde auf zwei Fragerunden geeinigt, einmal 26 und einmal 18 Minuten nach den üblichen Schlüsseln, entsprechend verteilt der Fraktionen. Entschuldigung. In der ersten Fragerunde wird die Antwortzeit der Bundesregierung nicht mit integriert. Und ich bitte noch mal die Gäste, wenn die Fragen gestellt werden, läuft ihre Antwortzeit weiter. Wenn mehrere angesprochen werden, vielleicht noch ein kleines bisschen Luft lassen, um den einen oder anderen dann auch noch eine Antwort zur Verfügung zu stellen. Ich bitte die Fraktion der SPD, Frau Boschmann, bitte zu beginnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Stellungnahmen, aber auch im Vorfeld, die Sie schon eingereicht haben. Das bringt uns auch immer noch mal ein Stück weiter durch einen ganz speziellen Blick von Ihnen. Wir möchten aber von dieser Stelle auch allen Medaillengewinnerinnen und Gewinnern, Trainerinnen und Trainern, aber auch Betreuern recht herzlich gratulieren. Und dazu gehört für uns auch die, die vorbeigeschraubt sind, also auch Ihnen speziell, Frau Köhler, noch mal herzlichen Glückwunsch für den vierten Platz. Ich glaube, dass Sie da recht haben, auch mit der Bemerkung, dass man das höher einschätzen muss und höher wertschätzen muss, als das bisher der Fall war. Ich will Ihnen mal sagen, ich habe mich durch die Berichterstattung auch ein bisschen geärgert. Ich habe ja viele Interviews auch gegeben. Und dann, wir hatten hier vorher zusammengesessen und haben schon ja einen kleinen Ausblick immer gewagt auch, Herr Tabor. Und uns das Ziel war ja eigentlich klar, unter die ersten 10, so war das Ziel. Das haben wir erreicht. Jetzt kann man sagen, gut, das war der letzte dann 10. Aber immerhin im Grunde, wo wir gestartet sind, diese Ausgangslage, finde ich, das muss man auch mal positiv werten und im Grunde nicht immer so von außen draufhauen und sagen, es könnte besser gehen. Es ist klar, dass wir an der Weltspitze noch stärker anschließen wollen. Aber ich glaube, dazu gehört viel Arbeit. Und da müssen wir uns auch ein bisschen ehrlicher machen. Sie hatten schon gesagt, deshalb machen wir auch das Sportfördergesetz, um zu versuchen, auch die Mittel effizienter einzusetzen im Sinne der Athletinnen und Athleten. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Das haben wir jetzt nicht einfach durch das Aufsetzen des Gesetzes, sondern da folgt noch viel Arbeit nach. Aber ich freue mich natürlich, dass das Kabinett heute dem Gesetzentwurf zugestimmt hat. Das ist ein super Schritt, dass wir das vielleicht noch in dieser Legislaturperiode auch wirklich implementieren können. Ja, ich hätte eine Frage an zunächst Herrn Dr. Tabor. Sie haben gerade oder haben auch in Ihrer Stellungnahme gesagt, dass gerade so in bestimmten Sportarten wir weit vorne lagen, währenddessen, also sag ich mal auch Ballsportarten, währenddessen wir bei anderen ein bisschen Enttäuschung da war, wie beim Tischtennis, wo wir uns mehr versprochen hatten. Könnten Sie vielleicht sagen, woran das gelegen hat, dass so bestimmte Sportarten gerade schwächeln oder war es das ist jetzt sehr negativ ausgedrückt, aber oder war es, ist es auch, hat es bestimmte Gründe, die man im Grunde auch benennen kann, also oder Verbesserungsmöglichkeiten?
Herr Tabor, bitte.
Also ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf die relativ einfache Frage, weil wir so viele verschiedene Sportarten und Disziplinen haben, in denen unterschiedliche Rahmenbedingungen gelten. Die Mannschaftssportarten sind angesprochen. Ich glaube, da sind viele Hausaufgaben gemacht worden nach den letzten Spielen, wo es wirklich sehr viel schlechter gelaufen ist. Und man hat gesehen, nicht immer sind die Vereine und die Vereinsbasis dafür verantwortlich, weil Teile dieser Sportarten Profisportarten sind und es eben auch darauf ankommt, dass man in den Profiligen mit deutschen Spielern vertreten ist. Wir haben andere Sportarten, die traditionell erfolgreich sind im Reiten, im Kanu, im Radsport üblicherweise. Wir hatten auch bei den Rückschlagspielen in den letzten Spielen gute Erfolge und die haben diesmal nicht geliefert. Insofern ist das ganz oft auch eine Frage von Tagesform. Und bei Angelina Köhler war das eben genau, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millisekunden es waren, aber nicht viele. Wir haben die Ricarda Funk gehabt, die auf Goldkurs im Eiskanal unterwegs gewesen ist und dann ein Tor berührt. Wir haben an anderer Stelle die Hockeyherren im Finale gehabt, die dann im Shootout die Goldmedaille verpasst haben. Und es ist manchmal wirklich auch tatsächlich irgendwie Glück und Pech. Aber in vielen Stellen, an vielen Stellen, und da stimme ich auch den Kollegen aus den Wissenschaftsorganisationen zu, lassen wir Potenzial liegen, weil wir offensichtlich die letzten 3% nicht herausbekommen. Ich habe gerade gesprochen von den 117 Platz 8 Platzierungen. Und ein Teil der Analyse zeigt auch, dass wir nur 27% dieser Top-8-Platzierung aufs Podest bringen. Es gibt andere Länder, die schaffen 50 oder 60%. Und deswegen ist die Ausbeute auf dem Podium, auf Platz 1 bis 3 an der Stelle besser. Und da haben wir Luft nach oben. Die Antwort auf die Frage, in welcher Sportart können wir das machen, müssen wir in der Tat im Detail suchen. Und die wird man auch nur im Detail finden. Da sind die Antworten für die Leichtathleten, für die Schwimmer, für die Ruder und die Judokas etwas anders. Aber ich glaube, ein Teil der Antwort könnte darin liegen, dass im Moment sich abzeichnet, dass internationale Trainingsgruppen, in denen wir selber zum Teil schon erfolgreich sind, entweder weil wir unsere eigenen Athleten in internationale Trainingsgruppen bringen oder weil wir selber im Land internationale Trainingsgruppen haben, könnte ein solcher Schlüssel sein, wo wir im Moment sozusagen noch nicht in allen Sportarten, in denen das ginge, davon Gebrauch machen. Wir neigen eher dazu, ein bisschen für uns zu bleiben und Wissen und Know-how bei uns zu behalten. Das Gegenteil scheint erfolgreicher zu sein. Das wäre für mich ein Baustein. Bei vielen anderen müssen wir die Verbände fragen, weil an der Stelle, glaube ich, die Individualität der Sportarten in den Vordergrund zu stellen ist.
Weitere Fragen?
Ich hätte eine Frage an unsere beiden Athletinnen und Athleten. Der nächste Olympiazyklus hat ja begonnen. Und wir sind uns klar, dass das jetzt alles nicht schneller geht, im Grunde, dass wir jetzt umswitchen können, so wie bei Paris. Wenn Sie jetzt sagen könnten, das sind so die ersten Maßnahmen, die ich mir als Athletin und Athlet wünsche, was würden Sie uns mitgeben, also um auch kurzfristig Verbesserungen herbeizuführen? Was ist, oder das Erste, was man angehen sollte?
Bitte schön, wer möchte? Frau Köhler, Herr Reinhardt?
Naja, ich glaube, es geht halt grundsätzlich auch so ein bisschen darum, dass man den Sportlern wieder eine Perspektive bietet, dass man sagt, okay, wir stellen euch zum Beispiel, wir haben mehr Förderung für zum Beispiel, wir können mehr Trainingslager machen. Das wird jetzt schon viel besser. Unser Verband kann sich mehr Trainingslager leisten, das, was halt auch bei den Sportlern ankommt. Oder zum Beispiel speziell, man könnte sagen, okay, die Leute, wenn man jetzt Zentralisierung anspricht oder die Leute wollen nach Berlin, ist es super schwierig, in Berlin eine Wohnung zu finden, dass man den Leistungssport dann sagt, okay, wir bieten euch eine Wohnung an, wo ihr leben könnt und das Ganze, dass man es wieder attraktiv macht für die Sportlerinnen und Sportler, ja, Sport zu machen, dass man sich auch leisten kann, weil ich glaube, jeder weiß, dass die ja, Lebensumstandskosten teurer werden. Und wenn man natürlich keine Sportförderstelle hat und nur studieren möchte, wird das Ganze schwer. Und dass man sozusagen die Rahmenbedingungen einfach verbessert, sodass man sich ja den Sport sozusagen auch leisten kann, den man dann macht, um dann auch wieder in den nächsten Jahren ja, erfolgreich dabei sein zu können. Und ja, vor allem die Leute, die es vielleicht noch nicht ganz nach oben geschafft haben oder die halt jetzt auch noch weitermachen wollen oder vielleicht auch Frauen, die auch vorhaben, ein Kind zu bekommen oder all das Mögliche, dass da einfach ein besserer Rückhalt geboten wird, um halt einfach weiterzumachen und den Sport ausüben zu können, den man liebt.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU/CSU, Herr Mayer, bitte um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zunächst auch ein herzliches Dankeschön an alle Sachverständigen für ihre Beiträge, die für uns sehr wichtig sind, was die Aufarbeitung dieses Themas anbelangt. Ich möchte auch zu Beginn noch mal sagen, ich durfte ja selber auch teilweise mit dabei sein in Paris. Alle Mitglieder des Team DES haben ihr Bestes gegeben und die, die herausragende Ergebnisse eingefahren haben, errungen haben, seien es Medaillen oder seien es auch Top 10 oder Top 8 Platzierungen, haben wirklich einen großen Dank und eine große Gratulation auch verdient. Möchte ich also ausdrücklich betonen. Das bedeutet aber nicht, dass man im Umkehrschluss jetzt alles rosig malt. Und Herr Dr. Löw, Sie haben es ja auch schon ein bisschen als Replik auch auf die Aussagen von Herrn Dr. Tauber gesagt. Das ist, glaube ich, seitens des DOSB teilweise eine etwas zu wenig kritische Analyse des Abschneidens des Team DES insgesamt. Wir haben 4 Medaillen weniger gewonnen als vor 3 Jahren. Wir haben gerade mal insgesamt so viele Medaillen gewonnen, wie wir allein 1992 in Barcelona an Goldmedaillen gewonnen haben. Wir haben weniger, weit weniger als die Hälfte der Medaillen von Barcelona errungen und haben, und das ist unstreitig, deutlich Boden verloren gegenüber anderen, wohlgemerkt nicht autoritären, sondern westlichen Sportnationen wie die Niederlande, wie Italien, wie Großbritannien, wie Frankreich, wie Japan, wie Südkorea. Und ich erhoffe mir da schon noch eine etwas selbstkritischere Analyse seitens des DOSB, lieber Herr Dr. Tauber. Ich schätze Sie persönlich sehr, aber Ihre erste Antwort nach den Spielen von Paris war ja auf die Frage, was muss jetzt geschehen? Ja, wir brauchen eine unabhängige Sportagentur. Das ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Ich befürchte, ich sage das wirklich auch sehr nachdrücklich und auch sehr eindringlich, dass wenn man sich jetzt wieder mit so einer oberflächlichen Analyse zufrieden gibt, dann ist ein noch schlechteres Abschneiden in 4 Jahren in Los Angeles aus meiner Sicht vorprogrammiert. Und vor dem Hintergrund erwarte ich mir da schon noch eine deutlich detailgenauere Analyse, warum wir in den einzelnen Sportarten an Boden verloren haben. Es ist ja schon, sind ja schon ein paar Sportarten genannt worden. Wenn ich mir ansehe, im Fechten, wir waren mal eine Fechtnation, wir haben nur noch 2 Einzelstarter gehabt, waren weit davon entfernt, eine Medaille zu gewinnen. In vielen Zweikampfsportarten waren wir weit davon entfernt, die Weltspitze noch erreichen zu können. Und da ist aus meiner Sicht nur der Ruf nach einer sogenannten unabhängigen Sportagentur einfach zu wenig. Und vor dem Hintergrund würde mich jetzt zum einen mal seitens der Bundesregierung interessieren, wie denn strukturell jetzt angedacht ist, dieses mit Sicherheit nicht zufriedenstellende Abschneiden der deutschen Mannschaft in Paris weiter aufzuarbeiten, insbesondere auch mit den einzelnen Verbänden, vor allem auch mit den Verbänden, die offenkundig erheblichen Verbesserungsbedarf haben. Ich habe ein paar Verbände genannt, aber darüber hinaus gibt es noch einige mehr, die aus meiner Sicht deutlichen Zuwachs benötigen an Professionalität, vor allem auch zum Wohl der Sportlerinnen und Sportler. Die Frage, wie wird strukturell jetzt dieses Abschneiden seitens der Bundesregierung, seitens des BMIs gemeinsam mit dem DOSB und den Sportfachverbänden aufgearbeitet?
Herr Öztemir, bitte.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Abgeordneter Mayer, Sie können sich sicher sein, dass zunächst einmal eine strukturierte Analyse des DOSB jetzt in Abstimmung mit dem BMI auch stattfinden wird. Das heißt, da wird selbstkritisch und schonungslos alles auf den Tisch gelegt. Und wir werden auch und sind auch in Abstimmung mit den Fachverbänden, aber auch mit Athleten Deutschland, dass wir jetzt natürlich jeden Stein umdrehen, der zu diesem Ergebnis geführt hat. Man kann es gut oder schlecht würdigen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle gemeinsam hier im Ausschuss ein sehr ehrliches Schlaglicht auch darauf gegeben, haben uns alle bei den Athletinnen und Athleten und Trainerinnen und Trainern bedankt. Und das ist aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht aber auch ein Argument. Wir müssen die Akteure, die am Ende des Tages für den Erfolg verantwortlich sind, und Frau Köhler hat es auch gesagt, man muss Athleten und Verbände stärken. Und gerade vor dem Hintergrund halte ich es für notwendig, dass wir da jetzt in die Analyse gehen und das alles in den Prozess des Sportfördergesetzes so weit wie möglich und so weit wie möglich die Ergebnisse schon vorliegen, die unstreitig sind, auch in diesen Prozess mit einweben. Und deshalb ist das jetzt ein Prozess, wo Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Und um nicht, sage ich mal, bei dieser hohlen Phrase zu bleiben, dass wir dann natürlich auf die strukturierte Analyse des DOSB aufbauen werden.
Danke. Weitere Fragen, Herr Mayer?
Ja, mit Verlaub, diese strukturierte Analyse des DOSB, die sehe ich so jetzt noch nicht. Und da schließt sich die Frage an den Herrn Dr. Tabor an. Was passiert denn jetzt darüber hinaus? Also über diese Präsentation, die Sie uns heute gegeben haben, hinaus, insbesondere unter Einbezug auch der betroffenen Sportfachverbände, der Athletenvertretung, der Athletinnen und Athleten insgesamt. Wie sind die nächsten Schritte Ihrerseits, was die Aufarbeitung des Abschneidens von Paris anbelangt?
Ich bin dankbar für die Frage und möchte hier nochmal betonen, ich habe, glaube ich, keinen Zweifel daran gelassen, dass auch ich nicht zufrieden bin mit dem Abschneiden aus Medaillensicht. Das habe ich so deutlich formuliert, weil das auch meine Überzeugung ist. Ich bin aber gleichzeitig eben auch nicht der Meinung, wir müssen den Kopf in den Sand stecken, sondern wir haben gute grundsätzliche Voraussetzungen, diesen Turnaround zu schaffen. Und um auf Ihre Frage zu antworten, wir sind im Moment mit den Fachverbänden in der Aufarbeitung der jeweils individuellen Sportartsituationen in der Finalisierungsphase. Die Verbände haben noch 14 Tage Zeit, um diese entsprechenden Berichte aus ihren eigenen Zuständigkeiten, der DOSB ist ja nicht zuständig für die Sportarten, sondern das machen die Fachverbände, und das soll auch so bleiben, um da die entsprechenden kritischen Analysen zu fahren. Und dann wird es im März nächsten Jahres eine Olympia-Zyklus-Analyse geben unter Einbindung von IRT und FES, unter Einbindung auch weiterer Spezialisten aus dem Sport, indem wir uns sehr genau diese Detailanalysen aus den Fachverbänden anschauen werden. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, das dauert zu lange, das hätte schon schneller geschehen müssen. Da bin ich eher beim Herrn Öztemir, der gerade gesagt hat, hier geht Genauigkeit vor Geschwindigkeit. Wir haben es auch deswegen in das Frühjahr nächsten Jahres gelegt, weil wir darauf bauen, dass die Ergebnisse, die wir dort erzielen, gleichzeitig Handreichungen sind für die Agentur, die im nächsten Jahr entstehen soll. Aus meiner Sicht ist das ein Paket. Die Agentur selber kann erstmal nur strukturelle Veränderungen bringen. Die Fachverbände müssen selber ihre Schlüsse ziehen und wir werden ihnen dabei behilflich sein und natürlich auch auf die Details schauen, um sicherzustellen, dass wir da nicht in der Oberflächlichkeit hängen bleiben, sondern in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, es ist genau das richtige Vorgehen, um sicherzustellen, dass wir wirklich mit der notwendigen Genauigkeit an die Punkte herankommen, die wir tatsächlich ändern müssen, um wieder besser zu werden. Und auf dem Weg sind wir gerade. Das mag dem einen oder anderen, wie gesagt, etwas zu langsam gehen. Aber mir ist an der Stelle die Frage von Geschwindigkeit nicht so wichtig wie die Frage von Präzision.
Vielleicht angesichts der wenigen Zeit noch eine kurze Frage an Frau Köhler. Sie haben die Prämiendebatte schon erwähnt. Die war ja auch wieder so ein bisschen überwölbend dann nach den Olympischen Sommerspielen. Ich hatte den Eindruck, das ist ein bisschen ein Detailthema, aber nicht unwichtig. Wie wichtig ist dieses Thema für Sie, sprich konkurrenzfähige Prämien für den Fall des Erringens von Medaillen?
Vielleicht kurz.
Also für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich meine, es muss ja auch irgendwie ein Anreiz sein, wieder Olympiasieger dran zu werden. Ich habe das Gefühl, generell auch in meiner Generation wird es immer weniger. Und das liegt nicht daran, dass Sport nicht begeistert, sondern einfach, dass es, glaube ich, weniger Anreize gibt. Es sollte nicht nur das Geld sein, wie Theo eben schon gesagt hat, aber man muss ja auch von was leben können. Und ich finde, dass ein Olympiasieg, dass es da schon gerechtfertigt ist, dass man davon auch eine Zeit lang gut leben kann und sich danach auch ein gutes Leben danach aufzubauen, weil, wie gesagt, ich schon besprochen habe mit dualer Karriere, das schon schwer ist, wenn man nicht jetzt einen Bundeswehr-Sportförderplatz hat oder irgendwas anderes. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig.
Vielen Dank, Herr Bademeister. Sie wollte ich gerne noch mit ergänzen.
Ich habe vergessen, einen Gedankengang noch angelehnt an Herrn Dr. Tabor. Es ist ja nicht so, Herr Abgeordneter Mayer, dass wir jetzt nur nach Olympia jetzt Strukturanalysen und darüber nachdenken, was hätte besser laufen müssen, was hätte besser laufen können. Das ist seitens der Bundesregierung und seitens der Koalition der Ampelfraktion schon ein Prozess, der lang angelegt ist im Weg auf dem Sportfördergesetz. Das heißt, wir haben alle Betroffenen zu Beteiligten in einen Prozess gemacht, den dieses Land und den, glaube ich, auch Sportdeutschland noch nie gesehen hat, den Beteiligungsprozess auf dem Weg zu einem Sportfördergesetz, dass wir in den Facharbeitsgruppen, aber auch in den vielen Möglichkeiten, wo wir unterwegs bei einzelnen Förderentscheidungen die Gelegenheit gehabt haben, da noch mal kritisch reinzugucken und das auch immer mit den Beteiligten aktiv gemeinsam gemacht haben. Von daher würde ich das Panorama Ihres Blickes nicht lediglich jetzt auf, das ist jetzt die Medaillenausbeute, was hätte der DOSB besser machen müssen, wo muss die Bundesregierung oder was plant die Bundesregierung jetzt unmittelbar, sondern dieser lang angelegte Prozess, nämlich des kritischen und des konstruktiven Dialogs, fließt jetzt ein und ist gemündet in den Kabinettsbeschluss heute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die am Ende des Tages darüber zu entscheiden haben, sicherlich jede einzelne Sportausschusssitzung und jedes einzelne Gespräch auf dem Weg bis zu diesem Beschluss des Gesetzes und zur Verabschiedung auch mit einfließen lassen werden. Von daher, lediglich auf den heutigen Tag das Panorama zu begrenzen, hilft nicht. Wir sind vom Fleck weg schon auf die nächsten Olympischen Spiele immer auch ausgerichtet gewesen, wie man etwas besser machen kann. Und da haben alle Akteure bislang auch ihr Schärflein dazu beigetragen. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen.
Vielen Dank. Ich bin der Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte um Ihre Fragen.
Danke, Herr Vorsitzender. Und danke an die Sachverständigen für Ihr Kommen und für Ihre Ausführungen. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön ans ganze Team, die an alles, was drumherum dazugehört. Es gehört sehr viel dazu von der medizinischen Abteilung, BetreuerInnen, TrainerInnen und natürlich unsere Athletinnen und Athleten, die das umsetzen. Und ganz ehrlich, ihr habt wunderbar, ihr habt wahnsinnig geliefert. Und wir möchten nochmal Danke sagen, auch für die tollen Momente, die ihr uns beschert habt. Und es wurde ja schon ausgeführt, genau aus diesem Grund gibt es auch noch viel zu tun, eben Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt zu rücken. Und hier muss ich auch nochmal dazu sagen, dass wir es nicht vergessen, es waren die paritätischen Spiele. Es waren gleich viele Frauen wie Männer am Start. Und nochmal ein großes Danke an die Mütter, die am Start waren und auch dadurch Sichtbarkeit zeigen. Auch hier sind wir erst am Anfang der Debatte. Und ich möchte jetzt genau unsere Akteurinnen und Akteure fragen, und zwar Frau Köhler, Herrn Reinhardt und Herrn Herber. Frau Köhler hat es nämlich am Anfang schon mal mit angesprochen. Es gab viele Debatten, die natürlich die Menschen zu Hause vom Fernseher durch die Nachrichten verfolgt haben. Da ging es um den Transport der Athletinnen und Athleten vor Ort. Es ging um die Unterbringung, es ging um die Verpflegung und es ging natürlich auch um die Thematik, eben die Enthüllungen der WADA zur WADA und eben das Verhalten der WADA. Und da würde ich Sie bitten, noch mal darauf einzugehen und mal aus Sicht noch mal der Athletinnen und Athleten das bitte zu beschreiben.
Bitte schön.
Naja, ich war ja besonders betroffen, wie schon eben gesagt. Das war für mich natürlich der blödestmögliche Fall, der eintreten konnte, wenn ich weiß, okay, ich bin perfekt vorbereitet, ich habe ein tolles Rennen geliefert und es ist ja im Vorfeld schon rausgekommen, dass es da Schwierigkeiten gab mit der WADA, dass da was nicht ganz konkret gelaufen ist, dass ich sag mal, ja, was nicht so laufen sollte, wie es eigentlich laufen soll, nämlich transparent. Und ja, es ist einfach traurig, wenn man halt dann anschlägt und sieht, jemand ist vorne, der, wo es noch keine klare Aussage gibt, ob er offensichtlich positiv getestet, aber halt nicht nachverfolgt ist. Und das ist schon ein ziemlich herber Schlag ins Gesicht. Vor allem der Moment, wo man weiß, okay, jetzt hast du nichts. Also du hast keinen Medal Walk, du hast keine Medaille, du hast gar nichts. Und deswegen ist es auch so ein, ja, schlimm gewesen für mich, die ersten 2-3 Tage. Und deswegen habe ich danach auch dieses Interview gegeben, weil nur, weil ich das alles nicht habe, ist es ja trotzdem, ich bin in der Weltspitze, ich bin dieses Jahr Weltmeisterin geworden. Und das ist einfach, darauf bauen ja unsere ganzen Förderungen ab. Der Medaille gibt es so gut wie alles. Und wenn du halt Vierte bist, gibt es halt kaum was. Deswegen ist es schon sehr, sehr schlimm gewesen damals für mich.
Also zu dem Thema Doping, glaube ich, hat Angelina jetzt eigentlich erstmal alles gesagt. Zum Thema Transport und Unterbringung kann ich glücklicherweise tatsächlich nicht so viel sagen. Wir waren in einem Außenlager, die Bahnradsportler sozusagen. Und ich kann nur berichten, dass für uns die Bedingungen dort vor Ort sehr, sehr gut waren. Ich glaube auch, dass man festhalten muss, dass für die Sportler, für die deutschen Sportler, die und drinnen Sportlerinnen, die im Dorf untergebracht waren, doch aber von Seiten DOSB sehr, sehr gut versorgt waren. Angelina hatte das ja auch kurz im Statement schon mal umschweift, dass sowohl das Deutsche Haus als auch im Dorf die Unterbringung sehr, 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 sehr gut ausgestattet waren. Vom Essen bis zu Fitnessstudio im Deutschen Haus, glaube ich, hat es uns an sehr, sehr wenig gefehlt. Und ich glaube, das bleibt auch unter der Debatte festzuhalten, dass aus rein deutscher Sicht eine große Menge dafür getan würde oder wird, dass wir erfolgreich sein können zu dem Tag X.
Prima. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD, Herr König, bitte.
Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, dass Sie heute hier sind. Wir wollen uns auch noch mal bei allen Sportlern und allen Trainern dafür bedanken für die gezeigten Leistungen. Es war halt den Umständen entsprechend gut. Auch noch ein ganz besonderes Dankeschön an die Organisatoren in Frankreich, weil es waren gelungene Spiele. Gerade im Fernsehen waren sie sehr schön zu verfolgen. Ich muss, wie gesagt, aber auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Was heißt ein bisschen? Eine ganze Menge. Ich stelle nämlich fest, dass wir jetzt im Jahr 2024 das Niveau wie die alte Bundesrepublik 1988 erreicht haben. Und das trotz etwa 15 Millionen Einwohnern mehr, trotz einem IAT, trotz einer FES, die aus der DDR noch übernommen wurden. Und ich habe auch wenig Hoffnung, dass sich das ändert, egal wie das jetzt hier heißt mit Sportfördergesetz und Sportagentur. Die SPD als Beispiel hat die letzten 26 Jahre, davon 22 Jahre regiert. Die Sportpolitiker, auch der Union, haben ehrlich gesagt die ganze Zeit beim Niedergang nur zugesehen und sie hätten es in der Hand gehabt, diesen beispiellosen Niedergang zu verhindern. Und ich finde, ehrlich gesagt, das gewagt, was Sie gemacht haben, Herr Mayer, dass Sie die Prämien angesprochen haben. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, unserem Prämienantrag zuzustimmen. Dann hätte nämlich Frau Köhler heute 25.000 Euro für ihren vierten Platz bekommen, statt 5.000 Euro. Sie hätten vielleicht auch mal einen eigenen Antrag dazu machen können oder es in Ihrer Regierungszeit einfach regeln. Aber ich habe noch mal eine Frage an Herrn Tabor. Ich will nämlich an die Grundlagen so ein bisschen rangehen. Herr Tabor, Sie haben selber in Interviews gesagt, die Talentförderung würde in speziell kleineren Ländern gezielter stattfinden. Aber vor der Talentförderung steht die Talentsuche. Und da steht die deutsche Bürokratie entgegen. Talentsucher, Trainer, Übungsleiter dürfen gar nicht mehr in die Schulen, um nach Talenten zu suchen. Und sie dürfen auch bei Sportfesten die Schüler gar nicht ansprechen, ohne die Eltern, ohne Zustimmung der Eltern. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, wie man dieses verändert, beziehungsweise wie man überhaupt mal systematische Talentsuche wieder mal etabliert?
Herr Tabor, bitte mit Blick zur Uhr.
Die gibt es in der Tat. Wir haben ausreichend Konzepte. Es ist so wie an vielen anderen Stellen in unserer Gesellschaft auch. Es mangelt nicht an der Frage, wie man es machen kann und an Modellen, die auch durchaus funktionieren. Wir haben das ein oder andere Bundesland, das ist das übrigens in vielen Fällen sind es die alten die neuen Bundesländer, in denen diese Talentsichtung noch besser funktioniert, in denen das auch stattfindet. Aber wir haben kein flächendeckendes System. Und das ist eigentlich unser Problem. Die kleineren Länder mit weniger Poolgröße wissen, dass sie sehr viel sorgsamer mit ihren Talenten umgehen müssen. Wir sind ein 83-Millionen-Volk. Wir haben einen großen Pool auch immer noch. Und wir lassen da Potenzial liegen. An diesem Thema arbeiten wir seit geraumer Zeit. Da ist die föderalistische Situation, dass jedes Bundesland selber entscheidet, wie es das bei sich macht, nicht unbedingt hilfreich. Aber auch da ist sozusagen die Basis dessen, was wir für das nächste Jahrzehnt brauchen, um auch erfolgreich zu bleiben und wieder mehr erfolgreicher zu werden. Insofern wissen wir eigentlich, was wir zu tun haben. Wir kriegen aber die PS nicht auf die Straße.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, bitte um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite einerseits, dass Sie hier Stellung nehmen und für die Berichte, aber auch für die tollen Leistungen bei den Olympischen Spielen an für die vielen großen auch Sportmomente, die uns beschert wurden. Und da auch Dank an alle Beteiligten, erstmal natürlich an alle Athletinnen und Athleten, aber auch stellvertretend an alle Trainerinnen und Trainer, ans IAT, FES, an den DOSB. Ich glaube, die Rahmenbedingungen vor Ort waren auch gesamt schon sehr gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ohne oder auch wenn es natürlich mit der Olympiazyklusanalyse jetzt schon ausgeführt wurde, dass wir in der Analyse da auch wirklich auch mit uns selbst, auch mit dem, was Sportpolitik bewegen kann und muss, sehr schonungslos umgehen, nicht respektlos, aber schonungslos, dass wir schauen, natürlich, dass wir natürlich differenzieren müssen von dem, wo wir ins Detail gehen müssen, wo man es auch nicht pauschalisieren kann, aber von oben drauf natürlich die Analyse so ist, dass uns auch das Gesamtergebnis nicht zufriedenstellen kann. Die erste Frage würde sich von mir erstmal darauf beziehen, weil Sie auch ausgeführt hatten, wie innerhalb der 117 Top-8-Platzierungen, was angesichts der Voraussetzungen wirklich gut ist, dass da jetzt 27% auf dem Podium waren. Gibt es schon Erkenntnisse, wie das Verhältnis ist zwischen den Ergebnissen in Paris mit den Weltständen, wo wir vorher waren, beziehungsweise auch mit Weltjahresbestleistungen innerhalb der Bestleistung des Jahres, ob es da Erkenntnisse gibt, ob wir da auch in der Regel den Saisonhöhepunkt die Athletinnen und Athleten hatten oder ob man da zumindest strukturell was erkennen kann. Das würde ich an Herrn Dr. Tabor und Herrn Dr. Löw stellen, die Frage. Danke.
Also ich hatte ausgeführt, dass wir mit den Weltklasseergebnissen bis Top 8 durchaus eine verbesserte Situation gegenüber den Olympischen Spielen vorher hatten und dass wir aber, das ist schlechte und gute Nachricht gleichzeitig, eben nur 27% derer, die unter Top 8 ankommen, auf die ersten drei Plätze bekommen. Das ist deswegen schlecht, weil wir offensichtlich die Dinge, die man braucht, um die letzten Prozent rauszuholen, nicht so gut machen wie andere Länder. Das heißt aber auch, dass wir da ein Potenzial haben, das wir heben können und dass wir jetzt sozusagen auch kurzfristig zur Verfügung haben, weil diese Athleten schon da sind und auch Weltklasseleistungen erbringen und eben nur ein kleiner Schritt bedarf, um nochmal aufs Podium zu springen. Insofern ist das etwas, was mich positiv stimmt und wo wir auch mit den Verbänden dran arbeiten, die übrigens ja bereits jetzt ihre Auswertung fahren und damit auch sozusagen ihre Erkenntnisse und die Veränderungsanforderungen bereits in die neue Saison mitgenommen haben. Die Abstände, die wir feststellen zu den Weltklasseplatzierungen, sind ungefähr gleich geblieben. Also das, was man an Rückständen ausmachen kann, 3%, 5% auf die Weltbestleistung, von denen Angelina ja in diesem Jahr auch eine gebracht hat, die sind für uns in erreichbarer Entfernung. Also wir sind da jetzt nicht hinter der Weltspitze hinterher, jedenfalls in den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, nicht. Was uns im Moment nicht so hundertprozentig funktionsfähig werden lässt, und ich habe die Rückschlagspiele dort genannt, ist, dass wir mit guten Vorleistungen kommen. Aber an dem entsprechenden Tag, wenn es darauf ankommt, offensichtlich diese möglichen Leistungen nicht abrufen. Insofern ist da der individuelle Blick auf die Sportart und der Disziplin erforderlich. Aber wir haben das Potenzial, mit dem wir arbeiten können. Bitte. Wir lösen das nicht.
Ich würde sagen, ich verschiebe die Frage in die zweite Runde. Wir machen dann weiter mit der Fraktion Gruppe Die Linke. Entschuldigung, Herr Görge, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch den Dank nochmal an Sie als Sportlerinnen und Sportler, als Funktionäre beziehungsweise auch Trainerinnen und Trainer für Ihr Auftreten in Paris und auch für die Erfolge. Auch wenn jeder sein Bestes gegeben hat, ist ihm die Bilanz, und das ist ja heute auch mehrfach schon deutlich geworden, die ist ernüchternd. Und Fakt ist, wir sind auch nur noch bedingt, sagen wir mal, die Sportnation. Das muss man nach diesen verschiedenen, sagen wir mal, Bewertungen der letzten Jahre einfach sich eingestehen. Und wir müssen aus meiner Sicht endlich unsere Hausaufgaben machen. Und dazu gehört ein besserer Schulsport, dazu gehört ein Schwimmunterricht, 3 Stunden Sport die Woche, einschließlich qualifiziertes Personal. Es kann nicht sein, dass Grundschullehrer ohne Ausbildung nach wie vor in den Grundschulen den Sportunterricht absichern. Also da geht es schon los. Ich weiß, dass wir hier auf der Bundesebene sind, dass das natürlich auf die Länderebene eben auch abstrahlt. Aber wir sitzen bei diesen Fragen alle in einem Boot. Und wir brauchen aus meiner Sicht eine wirklich langfristig finanziell abgesicherte sportwirtschaftliche, wissenschaftliche Begleitung. Wir brauchen bedarfsgerechte Sportstätten und Rahmenbedingungen für den Breiten- und den Gesundheitssport. Und was wir auch brauchen, ist endlich eine wirkliche Spitzensportreform. Und auch wenn ich heute zur Kenntnis bekommen habe, dass das Sportfördergesetz durchs Kabinett ist, das, was da drin steht, überzeugt uns derzeit nicht. Ich möchte in meiner ersten Runde vor allen Dingen 2 Fragen an die Bundesregierung richten. Und vorher möchte ich mich auch bei dem Abgeordneten Boris Mijatovic bedanken für seinen Reisebericht, der ja auch zu einigen Fragen, die auch die menschenrechtlichen problematischen Dinge eben ansprach, diesen Bericht verfasst hat. So kann man ja nachlesen, dass es eben auch zur Vertreibung von 10.000 Obdachlosen in der Pariser Innenstadt gekommen ist, dass es überzogene Sicherheitsmaßnahmen gab mit Videoüberwachung und über 2.000 Schnellverfahren und arbeitsrechtliche Maßnahmen auf den Baustellen, die bedenklich waren. Und deshalb frage ich die Bundesregierung, wie bewertet sie diesen Bericht? Und vor allen Dingen, was wird sie für Schlussfolgerungen ziehen vor dem Hintergrund der nächsten anstehenden sportwirtschaftlichen Wettkämpfe, sowohl im Ausland als auch bei uns? Und dann habe ich noch eine Frage zu meiner schriftlichen Anfrage vom August 2024 zu den Kosten und die Übernachtung der Kanzlergattin Britta Ernst. Da konnte die Bundesregierung am 19. August mir noch nicht beantworten, weil sie gesagt hat, die Abrechnungen sind noch nicht erfolgt. Nun haben wir November, also meine Frage, ob die jetzt noch ausstehenden Informationen mir zeitnah und vor allen Dingen schriftlich nachgereicht werden können. Vielen Dank.
Herr parlamentarischer Staatssekretär, bitte.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, wenn man mal Ihr konjunktivisches Proemium mit ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden überschreibt und dann Ihr ganzes Potpourri an Fragen dann dazu denkt, dann hat das schon ziemliches Geschmäckle, aber eine Bewertung obliegt mir nicht. Ich versuche Ihre Fragen mal zu beantworten, zumindest diejenigen, die sie ernsthaft gestellt haben. Also Obdachlose, die Thematik Obdachlose und Videoüberwachung müsste ich auf genaueren Vorhalt dann noch mal schriftlich würdigen. Aber ich kann Ihnen insgesamt sagen, und ich glaube, vom Koalitionsvertrag bis zur Euro 24 hat diese Bundesregierung sehr deutlich gemacht, dass sie Menschenrechte durch den Sport, durch Sportgroßveranstaltungen, in Sportgroßveranstaltungen, arbeitsrechtliche Situation, glaube ich, Themen sind, die sie sehr genau ausleuchtet, thematisiert und auch im Geleitzug der Veranstaltungen nicht scheut, kritische Themen anzusprechen, egal wie sie am Ende in der Öffentlichkeit gewürdigt worden sind. von Themen Menschenrechte bis hin, sage ich mal, zum Thema Queerfeindlichkeit eingeschlossen, diese Themen zu thematisieren, ist, glaube ich, von dieser Bundesregierung erstmalig in einer Intensität auch im Rahmen von Sportgroßveranstaltungen vorgenommen worden, wie es in der Vergangenheit nicht war. Darüber hinaus, was die Unterkunftskosten, die Sie gerade angesprochen haben, von Frau Ernst, der Gattin des Bundeskanzlers, angeht. Wenn Sie was sagen wollen, müssen Sie schon das Mikro nehmen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal das Wort und ich antworte Ihnen, dass wir das gerne noch mal prüfen im Haus und fristgerecht noch mal schriftlich gerne nachreichen.
Herr Görge, bitte.
Ich möchte nur noch mal ergänzen, es geht nicht nur um die Übernachtung, sondern auch den Mitflug. Und da gibt es klare Regeln innerhalb der Bundesregierung. Und insofern warte ich dann auf Ihre schriftliche Antwort. Vielen Dank.
Also möchten Sie noch mal? Insofern Sie gerade versuchen, mit einer Frage einzubetten oder vor aller Öffentlichkeit zu versuchen darzustellen, dass hier mutmaßlich rechtswidriges Verhalten im Raum steht, dann weise ich das in aller Entschiedenheit zurück und würde Ihnen dringend raten, das auch nicht zu tun.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde. Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde, die etwas kürzer ist, wo jede Fraktion bzw. Gruppe noch mal 3 Minuten zur Verfügung hat und die Zeit der Bundesregierung hier mit integriert ist. Ich bitte die Fraktion der SPD zu beginnen. Frau Boschmann, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal an Frau Köhler und Herrn Reinhardt die Frage. Es ist ja immer so eine Sache von Wertschätzung und Anteilnahme auch der Bevölkerung für den Sport. Ich hatte das Gefühl, in Paris gab es keine Steigerung, also weil das war so, ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung so war, es war so intensiv im Grunde so für die Sportlerinnen und Sportler, für den Sport insgesamt. Und wir würden natürlich gerne versuchen, wenn wir uns für Olympische Spiele, der Kanzler hat es am Montag nochmal gesagt, für 2040 bewerben, dass wir was mitnehmen von Begeisterung. Und ich glaube, dass das auch den Athletinnen und Athleten zugutekommt. Da hätte ich gerne mal so Ihre Einschätzung. Wie waren Ihre Einschätzungen in Paris und was hat Sie vielleicht besonders begeistert, was wir auch für uns nutzen können?
Bitte schön.
Dann fange ich jetzt mal an. ja, ich glaube, es waren einfach schöne Kulissen, die da genutzt wurden, wie der Eiffelturm oder auch das Radrennen zum Beispiel, was durch den Louvre letztendlich ging oder um den Louvre rum. Also die Stadt hat sich quasi ihre eigenen Facetten genommen und zur Schau gestellt. Und das hat es, glaube ich, letztendlich so schön gemacht, sich als Stadt darzustellen und hat dann letztendlich auch alle mitgenommen, weil sich jeder damit identifizieren konnte, ja, wie so eine Sportveranstaltung dann letztendlich aussehen kann und sich dann auch wiedergefunden im Stadtbild letztendlich. Und vielleicht war das so ein ausschlaggebender Punkt, was ja in Berlin, glaube ich, auch viele Möglichkeiten bieten würde, Gleiches zu tun. Ich glaube, es gibt auch viele schöne Orte, die man nutzen könnte, um die Stadt, das Land, wie auch immer, zu repräsentieren mit so einer Veranstaltung.
Ja, vor allem bei den Schwimmwettkämpfen war ja sozusagen, Entschuldigung, die Hölle los. Und es war wirklich traumhaft. Es wurden alle Nationen angefeuert. Es war einfach ja, eine tolle Atmosphäre und man wurde auch ganz ja, besonders empfangen dort. Und ich glaube, dass wir uns da einfach viel mitnehmen können hier von der Sportbegeisterung. Und zum Beispiel beim Schwimmen bei den deutschen Meisterschaften ist meistens nicht so viel los. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das mehr vermarkten oder wenn wir das mehr halt auch zur Schau stellen, dass da mindestens genauso die Post abgehen kann und dass wir uns dafür begeistern können und einfach ein bisschen was daraus mitnehmen, weil das war einfach echt toll. Und ich glaube, dass sich ja jeder für Sport begeistern kann.
Weitere Fragen? Nicht mehr. Okay, dann bitte ich die Fraktion der SPD, der CDU, Entschuldigung, Herr Künzler, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch eine Frage, die richtet sich an den DOSB, an Herrn Dr. Tabor. Es ist ja mehrfach angesprochen worden, welch gigantisches Ereignis es in Paris gegeben hat und auch die Wahrnehmung bei den Fernsehzuschauern oder diejenigen, wie ich auch die Gelegenheiten vor Ort zu sein, haben es ja einfach gespürt. Was kann man eigentlich aus dieser Ausrichtung mitnehmen für eine Bewerbung in Deutschland? Haben Sie das analysiert, was wir da noch vielleicht anderes machen können, als wir bisher vorhatten? Und auch die Fragestellung, die da vielleicht in Verbindung mit steht, Ich persönlich fand das Gute an Paris, dass es ja sehr zentral war. Also es gab dezentrale Orte, das ist mir schon bekannt, einige, aber eigentlich war ja alles irgendwie erreichbar. Wir diskutieren ja auch, wie eine deutsche Bewerbung aussehen könnte, ob man das dezentral macht. Sprich, ist Paris nicht eigentlich auch ein Argument dafür, es ziemlich zentral auszurichten?
Also wir haben sehr intensive Gespräche mit den französischen Organisatoren geführt, und schon im Vorfeld, weil wir natürlich wissen wollten, was waren die Do's und Don'ts. Und da konnten wir einiges ableiten. Und was sie uns gesagt haben, ist, macht es nicht so wie wir. Ihr müsst es so machen, wie es dann eben für eure Region oder für eure Stadt notwendig ist. Das haben auch die amerikanischen Beobachter von L.A. mit nach Hause genommen, die sehr ratlos waren nach der Eröffnungsfeier, wie sie das toppen sollen, weil sie festgestellt haben, dass L.A. einfach diese Möglichkeiten, die Paris hatte, nicht hatte. Aber sie haben gesagt, es muss eine deutsche Olympiaveranstaltung sein und ihr müsst sie so authentisch organisieren, dass man euch abnimmt, dass das genau das sein muss, was nur in Deutschland stattfinden kann. Was die Zentralität anlangt, da bin ich etwas anderer Auffassung, weil ich täglich unterwegs gewesen bin und ich fand es nicht besonders zentral. Es lag daran, dass wir in Lille einen Standort hatten, wo die Mannschaftswettbewerbe zum Teil stattgefunden haben. Marseille war sehr weit weg. Wir hatten Châteauroux für die Schützen. Das war quasi unter Ausschluss von Öffentlichkeit bei den Olympischen Spielen. Die Radwettbewerbe waren sehr weit draußen. Die Kanu-Wettbewerbe waren durchaus weit draußen. Auch die Reiterinnen und Reiter waren an einer sehr ikonischen Stelle, aber eben nicht unmittelbar in der Nähe. Insofern waren die Entfernungen schon nicht zu unterschätzen. Was deutlich geworden ist, ist, dass mit dem Anspruch, keine neuen Gebäude, neue Infrastruktur bauen zu können, schlicht eine Punktbewerbung wohl nicht mehr möglich sein wird. Das müssen wir uns auch für die deutsche Bewerbung zu Herzen nehmen.
Herr Günzler?
Vielleicht nur die Anmerkung. Mir ist schon klar, dass es gewisse Entfernungen gab, aber die Entfernungen waren jedenfalls kleiner als eine mögliche Entfernung von München nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg. So war die Frage eher zu verstehen.
Das ist ganz sicher so. Wir können das nicht landesweit machen. Das ist auch ja nicht die Überlegung. Wir erleben aber jetzt schon in Vorbereitungen auf L.A. immer noch eine Stadt, in der wieder ganz andere Entfernungen an den Tag gelegt werden müssen. Und das muss kompakter werden, wenn wir es in Deutschland machen, damit eben auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit besteht, an möglichst vielem teilzunehmen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, es hat einen Hammelsprung gegeben. Deswegen müssen wir jetzt die Sitzung erst mal kurz unterbrechen. Und wir würden dann anschließend die Sitzung weiter fortführen. So, auch wenn noch nicht alle Abgeordneten jetzt hier sind, bitte ich diejenigen, die da sind, Platz zu nehmen, sodass wir dann weiter fortfahren können. Entschuldige mich noch mal, aber ich denke, ihr hattet alle angenehme und angeregte Gespräche. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Ich rufe dann die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf. Frau Winkelmann, bitte um Ihre Fragen.
Willkommen zurück sozusagen. Wir sind froh, wieder da zu sein. Ich möchte noch mal eins herausheben, das, glaube ich, geht heute in der Diskussion ein bisschen unter. Natürlich müssen wir uns unterhalten, etwas abschneiden über die Leistungen. Aber Frau Köhler hat es eben gesagt, und auch genauso Herr Reinhardt, wer steht denn in einem olympischen Finale? Wer wird Vierter? Das sind großartige Leistungen, herausragende Leistungen, an dieser Weltspitze wirklich ein Teil davon zu sein. Und das darf nicht in Vergessenheit geraten, auch in der Diskussion um die Medaillen, um den Medaillenspiegel. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, auch unsere Teamsportarten, unsere Teams waren alle im Achtelfinale, hervorragende Leistungen. Und das wollen wir mal nicht vergessen. Und das ist eine gute Basis, gerade viele junge Sportlerinnen und Sportler waren am Start. Und hier müssen wir natürlich auch was tun, das auszubauen. Brauchen wir auch nicht diskutieren. Hier gibt es viel Nachholbedarf. Aber ich möchte es noch mal herausheben. Dann möchte ich noch mal auf eingehen, Herr Tauber, Sie haben ja gesagt, Sie haben vor Ort auch gute Trainingsmöglichkeiten vorgefunden. Und hier würde mich mal interessieren, die Einrichtungen, waren die den Erwartungen entsprechend, internationale Standards? Was können wir lernen für uns und mitnehmen? Und vielleicht, wenn da noch ein bisschen Zeit bleibt, vielleicht auch kurz noch mal vom IAT und vom FES, was Ihre Eindrücke vor Ort waren, auch bei Ihrer Unterstützung, Ihrer technischen Unterstützung. Danke.
Ich lasse dir Zeit, keine Bange. In diesem Fall kann ich es kurz halten. Also die sportlichen Voraussetzungen, die Sportstätteninfrastruktur, die wir vorgefunden haben, war auf wirklich höchstem Niveau. Und das trotz nur zwei neu gebauter Sportstätten, die überhaupt zum Einsatz gekommen sind. Da konnten wir uns nicht beklagen. Wir selber wussten, dass insbesondere Trainingsmöglichkeiten im Dorf, wenn die ganze Welt sozusagen auf das, was dort verfügbar ist, zugreift, dass das schwierig werden würde. Deswegen haben wir selber erstmals ein Team D Performance Hub eingerichtet im Deutschen Haus, in diesem Stadion, was wir gehabt haben. Das ist für uns sehr gut gelaufen. Fast alle Sportarten, die vor Ort gewesen sind in Paris, haben das genutzt. Der Nachteil ist, dass jetzt alle davon ausgehen, dass wir das auch wieder machen. Das wird aber in Los Angeles sehr viel schwieriger sein. Insofern müssen wir schauen, wie wir das realisiert bekommen.
Also ich kann das nur bestätigen. Erst einmal danke an den DOSB, dass wir dabei sein durften und auch die Erfahrungen miterlebt haben. Insgesamt, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, gute Bedingungen hatten, auch wenn das mit Akkreditierung natürlich schwierig ist, aber auch was über Videoanalysen und so weiter, die Videochannels und so weiter betrifft, da war auch eine gute Zusammenarbeit mit dem DOSB im Vorfeld, dass da viele Analysen möglich waren. Also von daher kann ich aus unserer Perspektive sagen, von den Möglichkeiten unterstützen zu können während Olympia, sind wir sehr zufrieden gewesen, was die Rahmenbedingungen betrifft.
Da würde ich mich anschließen, was Dr. Löw sagte. Für uns vielleicht noch wichtig in Richtung Los Angeles. Wir haben festgestellt, wir haben eine Schwimmerin heute hier. Aber da bist du nicht geschwommen, aber deine Kolleginnen und Kollegen, die Freiwasserschwimmen gemacht haben, sowohl im Schwimmen als auch im Triathlon-Bereich. Dort haben wir also mit einer Strömungsanalyse in der Seine gute Voraussetzungen geschaffen, dass also die Teams dort Wege suchen konnten, die andere nicht kannten. Ja, da waren sehr besondere Bedingungen in der Seine, nicht nur die Wasserqualität. Und für Los Angeles ist es wichtig, dass wir was Ähnliches machen. Und zwar kann man sehen, dass Segeln, Kanu, Schwimmen, Triathlon alle in einem ähnlichen Bereich stattfinden. Und da ist es also extrem wichtig, Synergieeffekte zu nutzen. Also das ist, denke ich, ist ein Thema für die Zukunft. Egal bei welchem Thema, wir müssen uns zusammentun. Einzellösungen sind da nicht hilfreich.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD. Herr König, bitte um seine Fragen. Oder Herr Stöber, okay.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich finde es erstmal sehr positiv, dass wir heute auch zwei Sportler da sind, die keine Medaillen gewonnen haben, weil ich habe ja die Olympischen Spiele auch mit sehr viel Begeisterung verfolgt. Und was mich immer so ein bisschen stört, auch bei anderen Sportereignissen, dass diese Erwartungshaltung auch in den Medien und auch im Fernsehen immer so hoch angesteckt wird. Das heißt also, das wird ja richtig aufgebaut. Also wir haben immer noch keine Medaille und der zweite Tag immer noch keine Medaille und der dritte Tag immer noch keine Medaille. Ich glaube, dass die Leistungen jenseits des dritten Platzes zu wenig gewürdigt werden. Wenn man hier mal das Beispiel nennt von der Angelina Köhler. Die haben ja, glaube ich, ein halbes Jahr vorher einen Weltmeistertitel geholt und haben, glaube ich, sogar im Halbfinale deutschen Rekord geschwommen. Da sieht man also, dass im Prinzip ja Sieg und Niederlage in Anführungsstrichen eng beieinander liegen. Ja. Nichtsdestotrotz ist auch schon viel Kritik angesprochen worden. Ich will mich da jetzt nicht einklinken, aber mich würde mal interessieren, wie zum Beispiel auch Trainer aus den Landesstützpunkten in diese Analyse mit einbezogen worden. Es wurde ja schon viel gesagt, dass es ausgewertet wurde. Ich nenne da ja mal beispielgebend den Herrn Berghain von der Trainingsgruppe in Magdeburg, der insgesamt 5 Medaillen gewonnen hat, 3 für Deutschland und 2 für andere Länder. Und er hat gesagt, in der ARD, glaube ich, andere Nationen sind uns Jahrzehnte voraus. Man muss sagen, in der strukturellen Entwicklung, im Aufbau der Verbände, im Trainingssystem, in der Ausbildung der Trainer sind wir weit zurück, weit, weit zurück und da haben wir eine Menge aufzuholen. Dahingehend wäre meine Frage an den DOSB und auch an die Regierung, ob überhaupt solche, sagen wir mal, Trainer von Landesstützpunkten in diese Analyse einbezogen werden und was für Schlussfolgerungen da gezogen werden.
Wer möchte beginnen? DOSB oder?
Herr Vorsitzender, vielen Dank fürs Wort. Aber ich denke, Herr Dr. Tabor ist der richtige Ansprechpartner, weil ja auch ich zu Beginn meines Statements gesagt habe, dass der DOSB eine entsprechende Auswertung vorlegen wird. Und von daher ist Herr Dr. Tabor der richtige Adressat. Das ist meine Antwort.
Herr Tabor, bitte mit Blick zur Uhr.
Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass im Moment die Auswertungen und internen Analysen der Verbände laufen. Die schließen auch die Stützpunkte mit ein. In diesem Fall, Herr Berghain arbeitet an einem Bundesstützpunkt. Die Landesstützpunkte sind für andere Dinge zuständig. Deswegen sind die da weniger oder nur am Rande relevant. Aber die Bundesstützpunkt-Situation, die auch unterschiedlich sein kann in den Sportarten, ist an der Stelle Teil der Analyse. Und dort, wo die, ich hatte vorhin davon gesprochen, wo internationale Teams arbeiten, das ist bei Herrn Berghain in Magdeburg der Fall, erleben wir ja, dass es da signifikant bessere Leistungen gibt. Insofern wird das ganz sicher eine Berücksichtigung finden. In anderen Sportarten haben wir diese Situation entweder anders oder so gar nicht. Deswegen kann man das nicht generell für alle Sportarten so sagen. Aber dort, wo Bundesspitzenpunkte eine große Rolle spielen, in den Individualsportarten ist das in der Regel der Fall, werden die auch in die Analyse mit einbezogen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardwick, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es auch gut, dass, oder auch wenn ich die Sehnsucht der Union nach weiteren Thesen vom Finanzminister verstehen kann, freue ich mich, dass wir zur Sachpolitik nach der Bewegungstherapie zurückkommen können. Ich möchte zum einen an Herrn Dr. Löw noch die übrig gebliebene Frage stellen, ob es da Daten bisher gibt, was auch so diesen Thema Weltstände oder wo wir oder ob die Bestleistungen oder bei wie vielen auch innerhalb der Olympiazeit oder sonst eher weiter vorne oder weiter hinten waren, verbunden mit der Frage, ob es dann auch wie in den vergangenen Olympia oder nach den vergangenen Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen Paralympics auch so ein Buch, so ein Band geben wird. Und möchte noch die Frage an Frau Köhler und Herrn Reinhardt ergänzen, weil Sie auch da auf die Vorbereitung bzw. die Betreuung vor Ort schon eingegangen sind, auch mit dem Deutschen Haus und alles, was drumherum ist, ob Ihnen da Verbesserungspotenziale einfallen, auch was Sie uns als Politik mitgeben wollen, wie wir bei 2028 noch besser vielleicht die Vorbereitungen stattfinden können und ob es da Wünsche gibt, was unmittelbar die Vorbereitung oder Betreuung vor Ort angeht. Vielen Dank.
Ich mache es mal kurz, was die zweite Frage betrifft. Ja, es wird eine Länderanalyse geben. Die wird im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen, genauso wie eine Olympia-Zyklusanalyse nach altbekanntem Muster, wo die auf die Sportarten eingegangen wird. Und da der Wunsch, deswegen habe ich es auch angesprochen, dass wir das in Zukunft noch enger verzahnen, noch mehr Partner mit einbinden, dass wir einfach eine Analyse haben, die noch mehr die Verbände, die OSPs, alle Partner einer Sportart mit umfasst, um da eben dann tatsächlich auch Rückschlüsse und auch zu schauen, wer kann welche Themen noch besser bearbeiten. Das ist eher der Prozess, der jetzt angestoßen wurde, den wir weiterverfahren. Aber da müssen wir eben auch das Ganze mit Nachdruck vollführen und durchziehen. Was die Frage betrifft nach den Leistungen, wir haben grundsätzlich ein Medaillenergebnis, ähnlich wie bei der WM im Vorjahr 23. Von daher sind wir auf dem Niveau. Die Differenz zu der Weltspitze kommt immer auf die Sportart drauf an. Das ist natürlich in Spielsportarten teilweise schwerer zu benennen, auch wenn man die Parameter nicht hat. Im Tischtennis ist es ein anderer Grund als zum Beispiel im Ringen, wo die Medaillengewinner aufgehört haben. Da ist der Abstand tendenziell größer. In Sportarten, wo ich messen kann, wie im Diskuswurf, haben wir Pech gehabt mit der Leistung. Im Männerdiskus hätte man früher eine Bronzemedaille geholt. Auch da würde ich ganz klar sagen, wir müssen sehr differenziert und individuell schauen, um dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Deswegen ist das Wort Olympia-Analyse ein großes Wort. Wir müssen aber schon Details ran an die Sportartspezifik. Und dann können wir auch die richtigen Rückschlüsse für entsprechende Maßnahmen ziehen.
Ich spreche jetzt ja aus Sportlersicht. Und bei uns Sportlern ist halt also die Organisation, das Deutsche Haus hat uns sehr viel gebracht. Es ist toll, irgendwo hinzugehen, wo man ja, sich zu Hause fühlen kann, sag ich mal, in so einer großen Stadt. Aber für uns ist halt wichtig, die Trainingslager. Wie werden die, dass wir genug Physios haben? Vor allem, wir haben 3 Physios nur gehabt für das ganze Schwimmteam. Das ist schwierig. Wir mussten uns das aufteilen. Und auch die Ärzte, dass man eine gute Ärzteversorgung hat, klar, hatten wir, sag ich mal, ausreichend. Aber es hätte schon, da kann auf jeden Fall noch was gemacht werden, vor allem im Physiobereich. Und ja, solche Sachen sind halt wichtig, damit man ordentliche Spiele machen kann und seine Bestleistungen dort abrufen kann.
Vielen Dank. Ich bitte die Gruppe der Linke, Herr Görke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe 2 Fragen an Herrn Dr. Tabor. Geht noch mal um das Thema Prämienregelungen. Es gibt ja die Ankündigung, spielt ja auch in der Äußerung auch des CSU-Abgeordneten eine Rolle, Ankündigung, dass Bundesländer wie Bayern, aber auch einzelne Unternehmen und auch Weltsportverbände jetzt, sagen wir mal, draufsatteln wollen. Aus meiner Sicht führt das zu neuen Ungerechtigkeiten, möglicherweise auch zu Diskussionen. Und deshalb würde mich eher noch mal interessieren, wie Sie diese Sache bewerten. Und dann ist es ja so, dass die Prämien der Medaillengewinner von der Sporthilfe vorgenommen werden, aber die Prämierung der Trainerinnen und Trainer kommt ja aus dem Bundeshaushalt. Und deshalb sind die derzeitigen Regeln aus Ihrer Sicht, Prämienhöhen, Praktikabilität, akzeptabel oder sehen Sie da Änderungsbedarf? Vielen Dank.
Also dieses Thema der Prämienregelung hat ja sehr stark die Medien beeinflusst, nachdem eine namhafte Firma auch hergegangen ist und vollmundig erklärt hat, dass sie das künftig irgendwie auch aus ihren eigenen Privatmitteln steuern will. Das ist nicht verboten. Das hat ja Angelina Köhler auch gesagt. Es gibt einen Anreiz, auch eine Wertschätzung, die mit einer Prämie verbunden ist. Ich bewerte sie selber, sagen wir mal, nicht über. Deswegen wird niemand Weltmeister oder Olympiasieger, weil es eine Prämie zu gewinnen gibt. Und der Weg dahin ist viel steiniger, als dass eine Prämie das wieder aufwiegen kann. Gleichwohl ist es ein Symbol und man darf es nicht unterschätzen. Was ich kritisch sehe, ist, dass es da jetzt einen Wildwuchs gibt und eine sozusagen eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise aus den Ländern kommt, von Unternehmen kommt, aus den Weltverbänden kommt. Da haben Sie ja darauf hingewiesen. Das sorgt in der Tat dafür, dass wir sehr unterschiedliche Situationen in den Sportarten haben. Das kann eigentlich auf die Dauer nicht hilfreich sein. Und auch da hätte ich die Hoffnung, dass wir im Zuge sozusagen der Veränderungen im Reformprozess möglicherweise auch für das Thema Prämien eine verbesserte Vorgehensweise finden. Das ist ein Thema der Sporthilfe, da gehört es aus meiner Sicht auch hin. Aber es gehört dann auch zusammengebunden und es darf da keine großen Unwuchten geben, denn die sorgen am Ende wieder für Unzufriedenheiten.
Oh, bitteschön. Jo, dann sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen, Herr Dabur, Herr Löw, Herr Nitsch, Herr Herber, Frau Köhler. Vielleicht die Schulterstücke mal so ein kleines bisschen wieder anklappen. Die sind ein bisschen hochgekrümmt. Herr Reinhardt, vielen Dank für Ihre großartige Analyse und auch Expertise. Es ist rausgekommen, wir haben viel zu tun, auch in der Zukunft. Und ich kann nur sagen, packen wir es gemeinsam an. Und dafür, glaube ich, sollten wir alle sehr, sehr viel Enthusiasmus, Kraft, Leidenschaft uns hier mit ins Zeug legen. Und ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind und wünsche Ihnen dann auch wieder eine gute Heimreise. Dankeschön. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Es geht um den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 laut Bundestagsdrucksache 20.12.400. Hierzu wurde die Übersicht Bundesmittel der unmittelbaren und mittelbaren Förderung des Sports in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 verteilt. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 2a, das ist der Abschluss Einzelplans 08, also der Sportfördermittel des Bundesministeriums der Finanzen. Als Ressortvertreter begrüße ich vom BMF Herrn Benjamin Hess, der uns digital zugeschaltet ist. Hierzu wurde die Ausschussdrucksache 20.5.325 verteilt. Die Obleute haben sich verständigt, auf eine Einführung durch das Ministerium zu verzichten. Für Statements, Fragen an die Bundesregierung inklusive deren Antworten stehen nun 3 Minuten je Fraktion zur Verfügung. Gibt es dazu Wortmeldungen von seitens der SPD? Frau Luck, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir unseren Referenten auch online haben.
Ich bin da.
Hallo, guten Tag. Hallo. Herr Hess, ja.
Ja. Kann man mich hören? Ja.
Gut, wunderbar. Ja, das ist ja ein sehr erfreulicher Haushaltsbereich für uns, auch mit Blick auf die Spitzensportförderung. Und wir haben jetzt heute gerade tatsächlich ja auch hier in dem ersten Tagesordnungspunkt wahrnehmen können, wie wichtig die Stellen sind, die Sie zur Verfügung stellen. Man kann insgesamt einen Aufwuchs wahrnehmen. Und ich würde Sie einfach mal bitten, kurz einen Überblick zu geben und auf die ein, zwei zentralen Punkte, die sich ja aus dem Plan eindeutig ergeben, noch mal einzugehen.
Kann ich gerne machen. Vielen Dank. Also wir haben aktuell beim Zoll das Zoll-Ski-Team, was eben in diese Förderung fällt. Da stehen in der Saison aktuell 80 Planstellen zur Verfügung. Davon sind 75 sind besetzt. 35 Sportlerinnen, davon sind 5 Paraathletinnen und wir haben 31 Sportler, davon sind 2 Paraathleten, so viel noch 7 Trainer und ein Skitechniker. Insgesamt kann man sagen, wenn Sie es sehen, der Entwurf ist ja sehr personallastig. Von diesen 3,2 Millionen, die jetzt da sind, haben wir eben im Personalbereich knapp 3 Millionen, die wir jetzt vorgesehen haben. Sonst haben wir vielleicht eine Anmerkung, die wir jetzt ja auch unten reingeschrieben haben, dass wir bei der Beschaffung von Sportkleidung hier einen größeren Aufwuchs haben, weil sich das eben vom Beschaffungszyklus her durch Corona und Absage von Wettkämpfen auch verzögert hat, sodass man diese Kleidung noch länger benutzen kann. Und da wird jetzt eben der Ersatz dann in 2025 erfolgen. Deswegen da etwas höherer Aufwuchs. Ansonsten bleibt mir ehrlich gesagt nicht weiter was zu sagen. Ja, vielleicht auch einmal, das können wir nochmal sagen, die Förderung des Sports, also das ist der Punkt 5. Wir haben eigentlich jedes Jahr die Zoll-Ski-Wettkämpfe. Das sind also Veranstaltungen, die nach dem Saisonende quasi stattfinden. Das wird von verschiedenen Ländern immer ausgerichtet, im Wechsel ein Jahr. 2024 wäre Deutschland dran gewesen, deswegen hier auch ein bisschen der höhere Ansatz. Allerdings sind die aufgrund ja, muss man leider sagen, der Wetterverhältnis ist dann ausgefallen. Deswegen ist hier auch die Zahl etwas höher gewesen, als wir jetzt in den im kommenden Jahr dann haben werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU, Herrn Lehmann, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank. Wir haben nicht 4 Fragen. Die einzige Frage, die ich habe, die Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen, die ist ja seit 3 Jahren auf Null. Gibt es da keine oder warum ist das so?
Also wir haben selber keine Sportanlagen, sondern die Sportler nutzen die Sportstätten. Können Sie mich hören? Ja. Die Sportler nutzen die Sportstätten. Ich glaube, dass also diese zentralen Sportstätten, ich bin jetzt nicht genau sprechfähig im Alpenbereich. Das heißt also, der Zoll selber hat keine Sportstätten, sondern die werden in dieser offiziellen, im offiziellen Training eben mitgenutzt. Deswegen ist der Ansatz hier auch null.
Keine weiteren Fragen? Dann bitte ich die Fraktion Bündnis 90 Grün. Herr Emmerich, bitte.
Wir verzichten, danke.
Danke. Herr König, Sie haben Fragen?
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank erstmal ans BMF für das Engagement und auch für den erfreulichen Aufwuchs. Kleine Verständnisfrage. In der letzten Position steht Förderung des Sports, zum Beispiel Zoll-Ski-Wettkämpfe, da stehen 49.000 drin. Sind das Reisekosten oder sind da auch die Trainer mit enthalten? Was ist da, kann man sich da genau drunter vorstellen?
Herr Hess, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Also Reisekosten sind es nicht meines Erachtens. Muss ich im Zweifel nachreichen, kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen, was es ist, diese 49.000.
Danke. Ja. Okay, dann frage ich nochmal die Fraktion der FDP. Herr Hardewig, haben Sie Fragen?
Keine Frage, aber nur den Wunsch an alle Athletinnen und Athleten, wenn jetzt die Wintersportsaison losgeht, da viel Erfolg zu wünschen und dass wir die Daumen drücken bei allen Wettkämpfen, die anstehen.
Ja, perfekt, prima. Gut, dann schließen wir die Beratung des Einzelplans 08 ab. Wir kommen zur Abstimmung über das gutachtliche Votum aus dem Haushaltsausschuss. Wer stimmt dafür? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Es gibt keine Enthaltung. Damit hat der Sportausschuss den Entwurf. Entschuldigung, bei Abwesenheit der Linken, Entschuldigung, möchte ich noch mit erwähnen, noch hinzu. Der Sportausschuss hat damit den Entwurf zugestimmt.
Tagesordnungspunkt 2b ist der Abschluss des Einzelplans 14, also der Sportfördermittel des Bundesministeriums der Verteidigung. Als Ressortvertreter begrüße ich vom BMVG Herrn Andreas Hahn und Herrn Patrick Richter. Die Obleute haben sich verständigt, auf eine Einführung des Ministeriums zu verzichten. Für Statements, Fragen an die Bundesregierung inklusive deren Antworten stehen jetzt jeder Fraktion bzw. Gruppe hier noch mal 3 Minuten zur Verfügung. Frau Luck, bitte.
Ja, vielen Dank. Insgesamt ist das ja eine erfreuliche Entwicklung, die wir wahrnehmen können. Wenn man sich die Zahlen im Einzelnen anschaut, variiert es. Wir haben einzelne Bereiche und Titel, die ja aufwachsen, aber andere, die sich auch deutlich reduzieren. Zu denen, die ja sich mehr als halbieren, gehört der Punkt Geräte, Ausstattung und Ausrüstung. Können Sie einfach noch mal vielleicht die Zahl, die sich da ergibt, noch mal erläutern? Das ist 9.1.1.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Zu dieser Frage muss ich sagen, diese deutliche Verringerung ist damit oder liegt dahingehend zugrunde, dass die modulare Ausstattung mit Sportgerät in 2024 endlich abgeschlossen wurde. Die Verträge konnten geschlossen werden, die Beschaffung ist angelaufen und damit geht das dann in der Nachbeschaffung in einen Rahmenvertrag über und diese Reduzierung ist dann in 2025 so möglich. Ja.
Gibt es Fragen, Anmerkungen? Weitere? Nicht weiter? Gibt es Anmerkungen, Fragen von der Fraktion der CDU-CSU?
Nicht.
Oh doch, Entschuldigung, Herr Lehmann, bitte. Sorry.
Ja, aber selbstverständlich. Also erst einmal möchte ich die Förderung der Bundeswehr noch mal hervorheben. Sollte man auch hier im Ausschuss machen. Das ist der größte Sportförderer, hat auch den größten Anteil an den Sportlern bei Olympia gehabt, auch bei den Paralympics, hat auch die Großteil der Medaillen geholt. Letzte Woche war ein großer Empfang, wo der eine oder andere auch da war. Das war auch eine sehr würdige und gute Veranstaltung. Das wollte ich noch mal hervorheben. Erfreulich, dass die Mittel gestiegen sind. Erfreulich auch die Sportförderplätze geblieben. Die Frage vorhin zu den Sportgeräten ist beantwortet worden. Das ist mir auch aufgefallen. Und das andere, die Frage, die ich habe, ist zu den Trainern und Sportlehrern. Das geht ja auch nicht extrem, aber es geht zurück. Und ich habe gedacht, es wächst auf, Sportlehrer und Trainerstellen bei der Bundeswehr. Wir haben auch im Verteidigungsausschuss da eine Anfrage dazu gehabt, weil die Fitness auch insgesamt der Bundeswehr wichtig ist. Warum geht das zurück?
Es geht auf keinen Fall zurück. Wenn wir von Sportlehrern oder wir müssen Trainer für die Spitzensportförderung unterscheiden und Sportlehrer, die für die Ausbildung, für die Truppe da sind. Aus Altersgründen sind jetzt mehrere ausgeschieden und so ein Vorgang der Nachbesetzung, der dauert. Nicht Ausschreibung, Bewerbung, Sondierung und Entscheidung. Da kann schon mal ein Jahr ins Land gehen. Also keine Kürzung bei Sportlehrern. Bleibt auf demselben Niveau, ich glaube, bei 94 an der Zahl. Und die Ausschreibungen laufen und die Nachbesetzungen laufen auch. Der Trainer bleibt auch auf demselben Niveau. Wir haben im Rahmen des Gesamtkontingents des Spitzensports 50 Bundestrainerstellen oder Trainerstellen mit Bundesaufgaben. Und all diese 50 sind besetzt und bleiben auch.
Gut, danke schön.
Dankeschön. Dann bitte ich die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Herr Krämer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich finde die Entwicklung des Einzelplan 14 jetzt für den Sportbereich auch sehr, sehr erfreulich. Wir hatten es ja im letzten Jahr auch schon, dass wir gerade bei der Ausstattung der Truppe mit Sportbekleidung auch noch mal weitergekommen sind. Das ist jetzt nicht direkt Spitzensport gehört, finde ich aber auch dazu. Und was man, finde ich, jetzt auch nach dem letzten Jahr noch mal besprechen sollte, ist die ganze Fragestellung Invictus Games. Ich glaube, das war auch ein ganz großer Erfolg. Und es zeigt einfach, dass die Zeitenwende meines Erachtens auch bei der Bundeswehr und dem Sport und dem Spitzensport, der damit zusammenhängt, angekommen ist und dass wir da einen guten Fortschritt machen und dementsprechend kann ich auch nur allen Beteiligten hier danken und hoffe, dass wir hier auch weiterhin zu guten Ergebnissen kommen. Ansonsten habe ich keine Fragen. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich bitte Fraktion AfD. Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Lehmann, vom Kollegen Lehmann anschließen und mich bedanken für das sehr große Engagement der Bundeswehr in diesem Bereich. Ja, was soll man sagen? Auch die Entwicklung ist erfreulich. Ich habe eben zwei Sachen. Eine, man könnte fast sagen, Kleinigkeit. Und zwar, wir haben noch einen Tagesordnungspunkt 3, den wir zwar jetzt ohne Debatte machen, aber da geht es unter anderem um eine Bob-Anschubanlage in der Gebirgsjägerkaserne in Bischofswiesen. Und die soll überdacht werden bzw. möglichst indoor gemacht werden. Und das BMI sieht aber keine Zuständigkeit, also zu den geforderten Baumaßnahmen. Ich weiß nicht, wenn Sie über den Fall nicht so Bescheid wissen, dann bitte nachreichen. Aber es wäre schön, wenn wir da einfach mal hinkriegen, dass die Spitzenathleten denn auch ganzjährig trainieren können. Und das Zweite ist nur eine Anregung. Gibt es Pläne für eine zweite Bundeswehrsportschule, ähnlich wie in Warendorf? Weil das ist eine Sache, die ja, groß ausstrahlt und die uns als Sportnation gut zu Gesicht stünde.
Ja, also wenn ich keine Auskunft geben könnte, dann wäre ich vielleicht fehl am Platze. Auch wenn das nicht den ganz großen offiziellen Charakter trägt, die Sportfördergruppe Bischofswiesen in unmittelbarer Nähe der Bobbahn am Königssee. Und am Königssee gibt es auch eine Anschubbahn. In der Kaserne Bischofswiesen, das ist ein Unterschied zu den meisten anderen Sportfördergruppen, wird gelebt und auch trainiert. Und da entsteht auf Eigeninitiative das eine oder andere auch mal. Und in Eigeninitiative der Dienststelle, wo die Sportfördergruppe untergekommen ist, wurde gemeinsam mit den Pionieren als Ausbildungsmaßnahme eine Anschubbahn gebaut, eine kleine, feine. Und es sollte im zweiten Gang auch als Ausbildungsmaßnahme für die Pioniere ein Dach drüber gesetzt werden, damit diese hochwertige Elektronik, die der Spitzenverband gestellt hat, nicht immer ab und auf und abgebaut werden muss. Es kam Bad Reichenhall, Einsturz der Eislaufhalle durch die Schneemassen und man hat diese Ausbildungsmaßnahme nicht mehr durchgeführt, weil man dieses statische Risiko nicht mehr eingehen wollte. Und seitdem wird versucht, da irgendwie noch ein Dach raufzubekommen. Aber man baut tapfer die Elektronik auf und ab. Aber die offizielle Anschubbahn ist 5 Kilometer weiter oder 7 Kilometer weiter.
Es soll sowas wie Spitzdächer geben. Also, na ja, gut.
So, und für eine zweite Sportschule sehen wir keinen Bedarf momentan. Die Sportschule ist nicht für Spitzensportförderung da, sie ist für die Ausbildung der Sportausbilder in Nebentätigkeit da und sie ist gut ausgelastet, aber einen höheren Bedarf sehen wir nicht.
Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen und Fragen von seitens der FDP? Hardewig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dem allseitigen Dank für die gute Arbeit schließe ich mich an. Beeindruckend, dass allein, ich glaube, 60% der Medaillen mit Bundeswehrbeteiligung in Paris geholt wurden, wirklich sehr beeindruckend. Ich habe nur eine kleine Frage bei den Sportförderstellen, wie viele davon auf die vorübergehend olympischen Sportarten entfallen, grob, also sowohl was jetzt 2026 als auch 2028 angeht, auch bei denen, die dann wieder rausfallen, wie da grundsätzlich nur die Planung aussieht. Vielen Dank.
Naja, wir fördern mit oberster Priorität olympische Sportarten, Disziplinen. Da gehen ca. 95% aller Stellen. Im Rahmen der Gleichbehandlung, auch im Einklang mit dem BMI, sagen wir, wir entsprechen der Forderung des Bundesrechnungshofes nicht, die nicht-olympische Förderung gänzlich fallen zu lassen. Wir stellen 50 Förderplätze für nicht-olympische Sportarten, Disziplinen bereit. Aus diesem Level bleiben wir auch. Und die neuen, die jungen olympischen Sportarten kriegen natürlich einen Anspruch. Diese 850 Förderplätze werden mit Richtzahlen vergeben und ja, manchmal sind auch Fahrstuhl-Sportarten dabei, aber das müssen wir berücksichtigen. Also für den Olympiazyklus kriegen alle Sportarten, die in Los Angeles sind, kriegen eine Richtzahl, einen Anspruch. Bei den Nicht-Olympischen gibt es keinen Anspruch, da werden aber World Games-Sportarten in oberster Priorität vorgesehen.
Vielen Dank. Damit schließen wir die Beratung des Einzelplans 14 ab. Wir kommen zur Abstimmung über das gutachtliche Votum zum Einzelplan 14 an den Haushaltsausschuss. Wer stimmt dafür? Fraktion der SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? Ist die CDU, CSU. Wer enthält sich? die Fraktion der AfD bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke. Damit hat der Sportausschuss den Entwurf zugestimmt. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich schließe Tagesordnungspunkt 2, rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Hier geht es um den Jahresbericht der Wehrbeauftragten im 65. Bericht auf Drucksache 20-10500. Der Federführende Ausschuss hat mitberatendes Votum angefordert. Die Obleute haben sich verständigt, auf eine Debatte zu verzichten. Das heißt, wir können also den Bericht zur Kenntnis nehmen. Ich sehe auch hier jetzt keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Vielen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 3, rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf. Hier geht es um den Jahresbericht 2022 durch das Deutsche Institut für Menschenrecht auf Drucksache 20-7780. Der federführende Ausschuss hat unser mitberatendes Votum angefordert. Die Obleute haben sich auf Abstimmung ohne Debatte geeinigt. Ich sehe hier ebenfalls keinen Widerspruch. Damit nimmt der Sportausschuss den Bericht zur Kenntnis. Vielen Dank. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 4, rufe Tagesordnungspunkt 5 auf. Hier geht es um den Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023 durch das Deutsche Institut für Menschenrecht auf Drucksache 20-9650. Der federführende Ausschuss hat unser mitberatendes Votum hier ebenfalls angefordert. Die Obleute haben sich auch wieder hier auf Abstimmung ohne Debatte geeinigt. Ich sehe keinen Widerspruch. Damit nimmt der Sportausschuss den Bericht zur Kenntnis. Vielen Dank. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 5, rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf. Tagesordnungspunkt 6, Verschiedenes. Gibt es dazu jetzt noch einmal Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Damit schließe ich die 60. Sitzung des Sportausschusses und bedanke mich für Ihre Durchhaltefähigkeit und wünsche uns weiterhin alles Gute. Danke. Super.